Hi und herzlich willkommen, ihr Lieben, zum Jung und Naiv Wirtschaftsbriefing vom Montag, den 10. Februar 2025. Keine zwei Wochen mehr bis zur Bundestagswahl. Es wird also ernst, das hat man auch am gestrigen Sonntagabend gemerkt. Tatort ist ausgefallen, stattdessen gab es das große TV-Duell zwischen Friedrich Merz und Olaf Scholz. Darüber werden wir natürlich auch heute reden, müssen wir reden, ist ja klar. Wir werden auch reden über Donald Trump. Ich habe ein paar gute Meldungen dabei, ein paar eklatante Missstände, eine interessante Studie und vieles mehr. Insofern seid darauf gespannt. Außerdem schauen wir auf das Interview, was Thilo geführt hat mit der Volt-Spitzenkandidatin. Und speaking of Interviews, da habe ich auch noch einiges anzumelden. Und zwar gab es letzte Woche ein, wie ich finde, sehr, sehr, sehr interessantes, mit ihm ist es eigentlich immer interessant, trantes Interview mit Aladin Elmar Falani zu seinem neuen Buch, aber auch zur aktuellen Debatte, zum Rechtsruck in Deutschland, zu dem, was in Sachen Asylpolitik, Kriminalität etc. so los ist. Da nochmal die Empfehlung, wenn ihr es noch nicht geschaut habt, unbedingt das nachzuholen. Das sind sehr gut investierte 4 Stunden. Ansonsten diese Woche bei Jung und Naiv auch wieder einiges los. Am heutigen Montagmorgen war schon zu Gast Sarah Wagenknecht, Spitzenkandidatin vom BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht. Und am Freitag kommt der Bundeskanzler himself, Olaf Scholz, zu Gast ins Interview bei Thilo. Das Ganze am Freitag, den 14. Februar um 9 Uhr. Unbedingt rot im Kalender anmalen und einschalten. Fragen kann man natürlich wie gehabt vorneweg im Jung und Naiv Forum beispielsweise einreichen oder sonst, wie ihr das kennt, wenn man live dabei ist und im Chat die Möglichkeit wahrnimmt, dort Fragen zu stellen. Ja, soweit die Terminlage. All diese Sachen, diese Interviews, diese Briefings hier funktionieren natürlich nur, weil viele von euch Jung und Naiv unterstützen. Wenn ihr Jung und Naiv für diese ganze Arbeit, insbesondere jetzt rund um den Bundestagswahlkampf, unterstützen möchtet, seht ihr jetzt eingeblendet oder unten in der Videobeschreibung, wie das Ganze funktioniert. Bei Unterstützung ab 20 Euro werdet ihr namentlich im Abspann verewigt, wenn ihr es denn möchtet. Auch Unterstützungen darunter sind natürlich üblich und herzlich willkommen und auch dafür kann ich im Namen des ganzen Jung und Naiv-Teams Danke sagen. Soweit also die Lage und ich würde sagen, wir starten mal rein und schauen, was die Nachrichten denn so zu bieten haben. Und wir fangen an mit guten Nachrichten und zwar hier, die Tagesschau titelt: Niedriglohnquote im Osten halbiert. Die Zahl der Niedriglohnjobs in Deutschland ist innerhalb von 10 Jahren um 1,3 Millionen gesunken. Besonders stark schrumpfte die Niedriglohnquote in den östlichen Bundesländern wegen der Einführung des Mindestlohns. Und zwar ist die Quote im Osten von 35 auf 18% gesunken. In den westdeutschen Bundesländern ist sie noch darunter, nämlich bei 16%. Allerdings auch gesunken von 19 auf 16. Zur Erklärung noch, zum Niedriglohnsektor zählen alle Beschäftigungsverhältnisse, Auszubildende ausgeklammert, die mit weniger als 2/3 des mittleren Bruttostundenverdienstes entlohnt werden. Durch die Einführung des Mindestlohns wurden die Löhne ganz unten nach oben gedrückt und, das wird häufig unterschätzt, auch diejenigen, die, sage ich mal, knapp über dem Mindestlohn liegen, also ich sag mal jetzt heute 2025 13 Euro, 13,50 Euro etc. verdienen, die haben natürlich auch mehr Verhandlungsmacht dadurch, dass der Mindestlohn von unten näher rückt. Für die ist es dann einfacher, höhere Löhne rauszuverhandeln oder eben für die Gewerkschaften stellvertretend, je nachdem, ob eben der Lohn da tariflich organisiert wird oder nicht. Mit dem Mindestlohn und dem Abstand nach unten hat man ein gutes Argument, um die Löhne, die auch da drüber liegen, nach oben zu drücken. Ja. Im April 2014 hatte noch mehr als jeder 5. Job, 21%, 7,6 Millionen Menschen im Niedriglohnsektor befunden. Die Niedriglohnschwelle lag damals bei 10 Euro brutto je Stunde. Ja. Mindestlohn war auch Thema beim Kanzlerduell, beim TV-Duell zwischen Scholz und Merz und das fand ich ganz interessant. Die SPD plakatiert ja 15 Euro Mindestlohn. was, sag ich mal, dem entsprechen würde, was die EU-Mindestlohnrichtlinie gebietet, nämlich 60% des Medianlohns nach gängiger Interpretation. Ja, denn warum sage ich gängige Interpretation? Die Mindestlohnrichtlinie definiert nicht, was armutsfest bedeuten soll. Armutsfest wird aber überall unter Ökonomen, in Institutionen, im internationalen Kontext immer verstanden als, ah ja, das ist 60% des Medianlohns oder 60% des Durchschnittslohns, aber das wäre dann noch höher, mindestens aber 60% des Medianlohns. Und wo liegt der deutsche Mindestlohn im Moment bei 45%? Erfüllen wir damit nicht die Kriterien der EU-Mindestlohnrichtlinie? Fragezeichen. Die Bundesregierung mit SPD-Arbeitsminister Heil meint ja. Ich würde sagen, de jure wahrscheinlich schon, ja, weil es eben da keine Definition gibt. Aber dem Geist und der Intention dieser Richtlinie widersprechen wir natürlich, wenn wir bei 45% des Medianlohns liegen mit dem Mindestlohn so hoch, wie er gerade ist. Und Friedrich Merz hat dazu was Interessantes gesagt. Und zwar, 15 Euro Mindestlohn würde er akzeptieren, wenn das das Ergebnis der Mindestlohnkommission sei, aber nicht vorgeben. Das heißt, Friedrich Merz macht sich gar keinen ökonomischen Reim auf den Mindestlohn, auch gar keinen ökonomischen Gedanken, sondern nur rein prozedural, sage ich mal. Ihm geht es nur darum, wer legt ihn fest? Ist es der Staat selber oder also der Gesetzgeber besser gesagt oder ist es eben diese paritätisch besetzte Mindestlohnkommission? Noch eine gute Nachricht aus den Supermärkten. Discounter und Supermärkte senken die Butterpreise. Mehrere Einzelhandelsketten haben die Preise für Butter gesenkt, die, wie die Lebensmittelhändler Lidl und Kaufland sowie Norma mitteilten, fiel der Preis der jeweiligen Eigenmarke von 2,39 auf 2,25 Euro für 250 Gramm Butter. Streichbare Butter verbilligte sich demnach mit 20 Cent pro Packung noch stärker und kostet bei Lidl und Norma nun 1,99. Auch senken Lidl und Norma die Preise für weitere Butterprodukte. Im Herbst war der Preis nochmal gestiegen auf 2,39 pro Viertelkilo. Damit hatte sich die Butter binnen eines Jahres um fast 40% verteuert. Grund dafür waren höhere Erzeugerpreise in der Landwirtschaft, zum Beispiel für Milch. Auch hatte natürlich, haben wir alle mitbekommen, 2022 die Energiekrise die Produktion von Dünger belastet, was wiederum den Anbau von Futtermitteln für Kühe und damit im Endeffekt für Milch verteuert hatte. Insgesamt hatte sich Butter im vergangenen Jahr nach Angaben des Statistischen Bundesamts um 17% verteuert. Damit überstieg die Teuerungsrate die durchschnittliche Lebensmittelinflation von knapp 2% um ein Vielfaches. Dennoch blieb sie unterhalb von Teuerungsraten einiger anderen Lebensmittel, wie zum Beispiel Olivenöl. Ja, ist natürlich jetzt Butter nur ein Beispiel. Warum ist aber interessant? Ja, der Butterpreis, das ist so der Klassiker, wenn man darüber spricht, wie entwickelt sich das Preisniveau, Brot, Butter, Benzin, das sind so die ersten Sachen, die einem einfallen, weil das so gängige Produkte sind, die eben viele kaufen. Und Butter auch ein Produkt ist, rein betriebswirtschaftlich, über das insbesondere die Discounter gegeneinander im Preiswettbewerb stehen. Ja, also Butter ist ein Preis, der wird viel verglichen. Also wenn ein Discounter Kunden locken will von den Wettbewerbern, indem sie günstiger sind, machen sie das insbesondere über den Butterpreis. Der hat also Signal- und Symbolwirkung, daher die entsprechende Relevanz. Noch eine interessante Meldung aus Spanien. Die spanische Regierung plant das Ende der 40-Stunden-Woche. Die spanische Regierung verabschiedete am Dienstag einen Gesetzentwurf, der die reguläre Wochenarbeitszeit künftig auf 37,5 Stunden senken soll. Die Initiative folgt auf eine Vereinbarung der Regierung mit den beiden größten Gewerkschaften des Landes. Allerdings für Deutschland ehrlicherweise undenkbar, ohne Zustimmung der Unternehmerseite. Die Arbeitgeberverbände hatten zuvor nach monatelang erfolglosen Gesprächen den Verhandlungstisch verlassen. Sie warnen, dass mit der kürzeren Wochenarbeitszeit die Wirtschaftlichkeit mancher Sektoren gefährdet werde. Auch ist der Regierung eine Mehrheit im Parlament für den Vorstoß nicht sicher. Die sozialistische Arbeitsministerin verteidigte oder rechtfertigte die Maßnahme damit, dass sie gesagt hat, die Verkürzung des Arbeitstages wird die Produktivität in unserem Land verbessern und es hat keinen Sinn, Stunden über Stunden bei der Arbeit zu verbringen. Es geht darum, effizient zu sein. Ja, ganz interessant. Wir werden es mal beobachten, was die Konsequenzen sind, was die Wirkung ist und wie das so angenommen wird. Und damit würde ich sagen, die guten Meldungen können wir damit schon so ein bisschen verlassen und schauen auf das wohl wichtigste, mit wichtigste Ereignis, was so vor der Wahl immer ansteht, und zwar das große TV-Duell. Robert Habeck war angesäuert und hat sich auch darüber beklagt, da nicht vertreten zu sein. Also warum nur Merz und Scholz? Meine erste Beobachtung, als ich es gestern Abend live geschaut habe, war so ein bisschen, dass ich gedacht habe, das ist ja jetzt eine Sendung, die ist explizit nicht für Leute, die sich jede Woche hier das Wirtschaftsbriefing reinziehen oder die jede Woche mehrere Talkshows sich reinziehen, sondern eher für diejenigen, die sagen, oh, bald ist Wahl, man sollte mal sich informieren, also warum nicht dieses TV-Duell? Ja, also explizit für Leute, die eine informierte Wahlentscheidung treffen wollen, aber nicht 365 Tage im Jahr, 24/7 sich mit Politik und so weiter auseinandersetzen können. Und das, finde ich, hat dieses TV-Duell absolut gar nicht gewährleistet oder geliefert, denn es gab viele fachspezifische Themen, anderes während beispielsweise anderes total oberflächlich nur angekratzt wurde, also so die Sachen Gendern, Bürgergeld etc., da wurde immer nur an der Oberfläche mal irgendein Bekenntnis zu abgefragt. Und gleichzeitig ging es in der ersten halben Stunde dann auf einmal um die Änderung eines Gesetzesparagraphens im Asylrecht, der 1993 geändert wurde und wie der von Historikern interpretiert wird. Ja, also irgendwie so dieses Raunen um Bürgergeld hat ja jeder mitbekommen, aber das war also zu oberflächlich. Und dann dieser Gesetzesparagraph und wie der interpretiert wird, das war irgendwie viel zu deep. Ohnehin die erste halbe Stunde darüber, wer am meisten abschiebt, wer die größten Verschärfungen bei der Asylpolitik will. Unpassend aus meiner Sicht in der Themenschwerpunktsetzung, wenn man gleichzeitig das Thema Klima komplett raus hat. Ja, es gab nur eine Frage, ob Friedrich Merz Windräder hässlich findet und was mit dem Klimageld passiert. Mehr nicht. Ja. Irgendwie unpassend, wenn man mal auch die Dimension dieser beiden Probleme miteinander vergleicht. Dann der Kontext, dass wir eine alternde Gesellschaft sind. Was machen wir mit Rente? Was machen wir mit Fachkräftezuwanderung? In der ganzen Asyldebatte hat auch gefehlt komplett die Perspektive Integration. Ja, es ging nur darum, wie kriegt Deutschland es irgendwie hin, dass weniger Leute hier hinkommen oder die hier sind, schnellstmöglich wieder weggehen, aber nicht, wie gehen wir am besten damit um? Ja, wie ermöglichen wir den Leuten den Zugang zum Arbeitsmarkt? Wie ermöglichen wir den Leuten Zugang zu unserer Gesellschaft, Integration eben? Ja, und das hat irgendwie als Perspektive komplett gefehlt. Naja, wir schauen mal drauf. Es gab von den Wahlforschern gleich eine Analyse danach, wer wie gepunktet hat. Und siehe da, Olaf Scholz hat laut den Wahlforschern das Ding knapp für sich entschieden. 37% gaben an, Scholz habe sich besser geschlagen. 34% sagten Merz. 29% haben keinen Unterschied festgestellt. Also ein echter Sieg ist das jetzt nicht, ja, bei den Werten. Kein klarer Sieg. Den hätte Olaf Scholz aber eigentlich gebraucht, wenn man sich anschaut. Die SPD steht bei 16, die Union um die 30%. Da hätte es einen richtigen Banger-Auftritt von Olaf Scholz gebraucht, um dann nochmal richtig was in Bewegung zu setzen. Das hat dieser Auftritt nicht geliefert. So ehrlich sollte man sich machen. Olaf Scholz hat bei Frauen und Jüngeren besser gepunktet, Friedrich Merz bei Älteren und Männern. Auch das, glaube ich, keine Überraschung. In den Medien wurde das Ganze noch ein bisschen anders aufgefasst. SZ sieht Scholz als den knappen Sieger. Die FAZ, tendenziell ja eher konservativer, schreibt, Merz hat sich mit allem, was er sagt, auf die SPD als Mehrheitsbeschaffer eingestellt. Schnittmengen gibt es genug. Vielleicht reicht es sogar für die ein oder andere Wende. Insofern täuscht das Duell mit Scholz einen Gegensatz vor, den es nicht gibt, und verrät nur deshalb einen Blick in die Welt nach der Wahl, weil Scholz der Pro-Grüne, Merz dagegen der Anti-Grüne ist. Das Handelsblatt mokiert sich über die Ideenlosigkeit, die vermittelt wurde. Der Spiegel schreibt darüber, dass es der inszenierte Zweikampf Scholz und der SPD geschmeichelt habe. Er lässt die Genossen aussichtsreicher erscheinen, als sie tatsächlich sind. Das sei ein verzerrtes Abbild der Wirklichkeit. Scholz und Merz sagten bekümmert wenig zur Zukunft des Landes. Das ist richtig. Die großen Fragen, mit denen die Deutschen in den kommenden Jahren zu tun haben, die ihnen viel abverlangen werden, kamen zu kurz. Zentrale Zukunftsthemen kamen nicht zur Sprache, ja. Das TV-Duell habe wenig Neues geboten, bemängelt auch die Tagesschau, lustigerweise. Stellenweise war es ganz schön langweilig und das ist etwas, was wir diesem Wahlkampf von Anfang an fehlte. Visionen, Bilder für die Zukunft, wie sieht das Leben in 4 Jahren aus, wenn planmäßig die nächste Wahl ansteht. Insgesamt habe Scholz wenig angegriffen, der war viel in der Defensive, während Friedrich Merz wenig Fehler gemacht habe, was rein faktisch nicht stimmt, aber vom Auftreten hat sich nicht provozieren lassen, das stimmt schon. Aber die vielen Unentschlossenen dürfte keiner der beiden abgeholt haben. Und das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt. Also, wer jetzt als Unentschlossener und nicht Politik nur diese Sendung geguckt hat, kann, glaube ich, jetzt nicht am nächsten Morgen direkt sagen, das sind diese krassen Unterschiede zwischen den beiden und eine informierte Wahlentscheidung treffen, ja, weil auch Probleme, die komplett unterschiedliche Dimensionen haben, miteinander vermischt wurden. Also Gendern in Behörden wurde dann besprochen, ja, anderes wiederum nicht, anderes zu kurz. Ja, so war das eben und einen guten Einblick da rein liefert eine Stelle, die ich mal mitgebracht habe, die schauen wir uns jetzt mal an. Da geht es um das Thema Gegenfinanzierung der CDU-Pläne, auch beim Thema Steuern wurde beispielsweise die ganze Zeit über den Spitzensteuersatz geredet, aber nicht über die Steuern, die vor allem kleine und mittlere Einkommen belasten oder das Steuersystem in Gänze. Wir nehmen jetzt mal diesen Ausschnitt. Es geht um die Gegenfinanzierung des CDU-Programms, die Schuldenbremse und den Haushalt. Und dabei unterläuft Friedrich Merz ein, naja, ich finde schon ein sehr peinlicher Fehler. Wir hören mal rein.
Chargen. Die Frage ist, wie man das gegenfinanziert. Es geht vor allem an Sie, Herr Merz. Es gibt eine neue Rechnung, was sozusagen das Loch im Haushalt wäre, wenn man alle Ihre Steuererleichterungen zusammenzählt. Das hat das DIW gerade rausgerechnet. Das sind dann etwa 111 Milliarden. Kann man das ohne die Reform der Schuldenbremse in irgendeiner Form nächstes, übernächstes und in einem dritten Jahr finanzieren?
Dass eine solche Zahl vom DIW kommt, wundert mich nicht. Alles andere hätte mich überrascht.
Es gibt eine andere Zahl, die ist bei 80 oder 90 Milliarden eines anderen Institutes, aber sie sind alle so ein bisschen in dieser Richtung.
Steuerreform.
Ja, das ist ein alter Hut mittlerweile. FDP und CDU bringen immer wieder den Punkt oder versuchen, das DIW und deren Studien und Argumente, insbesondere Marcel Fratscher als Person, zu diskreditieren, zu diffamieren, indem sie denen unterstellen, sie seien ein linkes Institut. Das DIW kommt auf 110 Milliarden weniger Steuereinnahmen durch die Steuerpläne der CDU. Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft kommt auf 90 Milliarden. Also es ist die gleiche Größenordnung. Man muss ja dazu sagen, die CDU hat ja viele ihrer Steuerpläne nicht mal konkret mit Zahlen hinterlegt. Insofern, dass dann ein bisschen Streuung ist, 110, 90 Milliarden, ja, ist völlig klar, ist die CDU selber schuld. Friedrich Merz versucht aber das Argument und die Studie, die Zahl vom DIW zu diskreditieren, indem er das DIW in eine politische Ecke drückt. Die ist natürlich nicht reingehört, denn das DIW als solches erstmal unabhängig von einer konkreten Partei ist.
Jetzt auf 4 Teile aufzuteilen, in 4 Schritten. Und die Grundvoraussetzung dafür ist, dass wir Schritt für Schritt wieder Wachstum in unserer Volkswirtschaft brauchen. Wir schrumpfen zurzeit. Wir haben in einer schrumpfenden Volkswirtschaft gut 30% Unternehmenssteuern.
Ja.
Ich möchte in einer wachsenden Volkswirtschaft 25 haben.
Ja.
Und ich sage Ihnen, in einer wachsenden Volkswirtschaft sind 25% Steuern für die Unternehmen weniger, mehr Steuereinnahmen als 30% von einer weiter schrumpfenden Volkswirtschaft, wo die Unternehmen reihenweise in die Insolvenz.
Und Sie kommen nicht einmal dazwischen, ohne neue Schulden aus, um das zu ermöglichen, was Sie in den späteren Jahren dann haben wollen.
Lassen Sie mich einmal auf die gegenwärtige Schuldenlage zu sprechen kommen. Wir müssen ja noch einen Nachtragshaushalt 2024 machen und noch einen Bundeshaushalt 2025.
Ja.
Mit der bestehenden Schuldenbremse könnten wir nochmal 50 Milliarden Euro zusätzliche Schulden für das Jahr 2024 machen. Noch einmal 50 weitere Milliarden für den Bundeshaushalt 2025. Das heißt, in 2 Jahren 100 Milliarden Euro zusätzliche Schulden. Das ist ungefähr der Landeshaushalt von Nordrhein-Westfalen. Ja. Auf die bestehenden Schulden obendrauf für 2 Haushaltsjahre. Wie weit wollen wir das eigentlich noch treiben mit unserer Verschuldung? Ich bin der Meinung, wir haben hier auch eine Verpflichtung unseren Kindern gegenüber. Die müssen das irgendwann mal zurückzahlen. Und deswegen sage ich grundsätzlich, wissend, dass das nicht immer einfach ist, aber grundsätzlich sollten wir irgendwann mal mit dem Geld auskommen, das wir an Steuern in Deutschland einnehmen. Und das sind mittlerweile fast 1.000 Milliarden Euro pro Jahr.
Ja, gerade dieses 1.000 Milliarden pro Jahr ist auch ein rhetorischer Trick, den wir schon häufiger gehört haben, ne? Also eine hohe nominale Zahl dann noch größer auszudrücken, statt 1 Billion zu sagen, sagt 1.000 Milliarden, um damit die Wirkung zu erzeugen. Oh, das ist aber viel, damit muss man ja wirklich auskommen. Ökonomisch steckt da kein handfestes Argument dahinter, denn nominal ist jedes Jahr wachsen die Zahlen, ob Steuereinnahmen, ob Staatsausgaben, ob Unternehmensgewinne, ob Wirtschaftsleistung, ja. Allein schon dadurch, dass die Preise ja jedes Jahr um 2% steigen sollen, werden auch diese Zahlen größer. Insofern, das ist kein handfestes Argument, das ist schwarze Rhetorik und Manipulation. Ebenso wie das Argument, diese 100 Milliarden Schulden zusätzlich seien so viel wie der Haushalt, der ganze Haushalt in NRW, als sei das irgendwie ein relevanter Vergleich für bundesweite Aufgaben. Ja, auch das stimmt nicht. Das soll wieder diesen Eindruck erzeugen, oh Gott, das ist aber viel, sagt aber gar nichts aus. Und Friedrich Merz lag auch falsch. Es braucht keinen Nachtragshaushalt für das Jahr 2024. Das stimmt einfach nicht. Und das sagt beispielsweise das Finanzministerium auch selbst. Wir schauen gerne mal rein. Und zwar gibt es hier vom 20. Januar einen vorläufigen Jahresabschluss des Bundeshaushaltes. Und siehe da, es hat sich bestätigt, dass die Bundesregierung auch ohne Nachtrag, das wäre dieser Nachtragshaushalt gewesen, das Haushaltsjahr 2024 angemessen abschließen konnte. Ja, ganz interessante Information noch, wenn man vergleicht, was ausgegeben werden sollte und was wirklich ausgegeben wurde und was eingenommen werden sollte und was eingenommen wurde. Weniger Steuereinnahmen als geplant, allerdings auch ein bisschen weniger Staatsausgaben als geplant. Das liegt insbesondere zum Beispiel daran, dass die 12 Milliarden für das Generationenkapital, also die Aktienrente, nicht ausgegeben wurden. Damit gibt es insgesamt auch weniger Neuverschuldung als eigentlich geplant, nämlich geplant 39 Milliarden ist 33 Milliarden. Wie Friedrich Merz darauf kommt, dass es einen Nachtragshaushalt braucht, hat er scheinbar nicht mitbekommen, was in Sachen Haushalt und aus dem Bundesfinanzministerium so kommt. Als derjenige, der Bundeskanzler werden will, erschreckende Unkenntnis, dass ihm das unangenehm ist, sieht man jetzt gleich auch an seiner Reaktion, wenn Olaf Scholz ihn dahingehend korrigiert. Und dazu, wie er darauf kommt, dass nächstes Jahr nochmal 50 Milliarden als die ohnehin schon im Bundeshaushaltsentwurf für 25 vorgesehenen 50 Milliarden Neuverschuldung gemacht werden können, erklärt er auch nicht und erschließt sich auch nicht. Davon ist eigentlich nicht auszugehen.
Herr Scholz, richtig gerechnet?
Erstmal, Nachtragshaushalt 24 gibt es nicht. Das Jahr ist schon zu Ende. Und was die Frage betrifft, wie wir im Jahr 25 zusätzliche Schulden machen können, über das hinaus, was im
Achtet nochmal auf die Reaktion von Friedrich Merz. Ich mache nochmal zurück. Also Stromberg-like.
Was die Frage betrifft, wie wir im Jahr 25
ganz erstaunt
20 zusätzliche Schulden machen können.
Er kann es kaum glauben, aber Olaf Scholz liegt richtig.
Über das hinaus, was im Haushaltsentwurf drinsteht, gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Diese Größenordnung ist aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Ich will Ihnen ganz klar sagen, uns fehlen dieses Jahr 25 Milliarden Euro. Die sind nicht gedeckt. Deshalb habe ich die Regierung beendet, weil wir uns nicht einigen konnten. Mein Vorschlag war nämlich, alles, was wir extra für die Ukraine ausgeben, 12 bis 15 Milliarden Euro, einschließlich der Flüchtlinge, die hier leben, das sollten wir kreditfinanzieren, damit wir nicht woanders kürzen müssen. Ich sage, wir haben 2028 in der nächsten Legislaturperiode 30 Milliarden Euro, die wir zusätzlich für die Bundeswehr ausgeben müssen, damit wir das 2%-Ziel weiterhalten können. Und das werden wir nicht schaffen ohne eine Reform der Schuldenbremse. Und die können wir uns auch leisten. Die USA haben Staatsschulden von über 120% der Wirtschaftsleistung. Deutschland sinkt Richtung 60%. Alle anderen Länder, die auch wirtschaftsstarke Länder sind, wie Italien, Frankreich, Großbritannien, Kanada, Japan, haben über 100% Staatsverschuldung. Und wir haben den Spielraum, dass wir nicht, weil wir die Sicherheit stärken wollen, jetzt Kürzungen machen müssen im Sozialen, dass wir die Bahn vernachlässigen müssen, dass wir die Straßen nicht ausbauen können, dass unsere Infrastruktur verrotten muss, weil wir einer Ideologie folgen, die sagt, da können wir nicht handeln. So. Als jemand, der die Schuldenbremse mit durchgesetzt hat und dafür ist, dass wir sie im Grundgesetz haben, unverändert, möchte ich aber eine Reform.
Ist klar geworden, dass Sie...
Interessanterweise hat Friedrich Merz am Ende nochmal so ein kleines Türchen aufgemacht für so eine Reform, weil er gesagt hat, erst Einsparpotenziale und dann ganz am Ende könne man darüber reden. Also über eine mögliche Reform der Schuldenbremse. Ganz interessant. Ja, aber das hat so ein bisschen gezeigt, wie die Debatte gelaufen ist. Olaf Scholz musste vieles, was Merz so falsch gesagt hat, abräumen, wirkte aber trotzdem damit in der Defensive. Wir schauen gleich nochmal auf einen anderen Part. Vorneweg greifen wir aber erstmal das Thema von Olaf Scholz auf, nämlich Reform der Schuldenbremse. So energisch hat man das von ihm selten gehört, also so sehr auf die Reform zu pochen und richtigerweise darauf hinzuweisen, dass Deutschland mit 60% Schuldenquote im Vergleich zu allen anderen G7-Staaten halt einen lächerlich niedrigen Schuldenstand hat. Die sind alle bei weit über 100%. Und insofern war das gut argumentiert. So hat man das selten von ihm gehört. Dazu passt sehr gut eine neue Studie vom IMK, Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, gewerkschaftsnah. Die haben mal analysiert, wenn wir diese 600 Milliarden Euro, die das Institut der deutschen Wirtschaft, IW, gemeinsam mit dem IMK identifiziert haben, die zusätzlich in den nächsten 10 Jahren investiert werden müssten. Wenn man das macht, wie verändert sich dabei erstens das Wachstum und zweitens der Schuldenstand? Und siehe hier, also einmal in Blau, allein durch dieses öffentliche Investitionsprogramm, ja, hätten wir zum Beispiel im Jahr 2040 2,44% Punkte höheres Bruttoinlandsprodukt, also in Zukunft deutlich mehr davon. Warum steigt das so in Zukunft an? Erstens, bis die Infrastruktur modern ist, dauert es was. Und zweitens, wenn man es heute unterlässt, werden die Schäden davon in der Zukunft, wenn das alles an Wert verliert, natürlich umso größer. Ergo andersrum, die Rendite in Zukunft größer. In Gelb darüber ist noch mit eingerechnet, dass die öffentlichen Investitionen ja auch private Unternehmensinvestitionen nach sich ziehen. Ein Crowding-In-Effekt, also der den ganzen Nutzen nochmal vergrößert. Und wenn man sich jetzt anguckt hier, wie das mit der Schuldenstandsquote dann aussieht und sich verhält, sieht man ohne Investitionsprogramm hier in Weiß, ja, würde bis 2050 der öffentliche Schuldenstand auf 25%, die Schuldenquote auf 25% sinken. Selbst mit 600 Milliarden zusätzlichen Investitionen würde die deutsche Schuldenquote schnell unter 60%, bis 2050 auf 33% sinken. Wenn man dann noch mit hinzunimmt, diesen Crowding-In-Effekt von privaten Investitionen, dann steigt die Schuldenquote am Anfang ein bisschen, sinkt die Staatsschuldenquote am Anfang ein bisschen langsamer, dann aber umso schneller und sogar bis 2050 auf einen geringeren Wert. Warum? Weil natürlich eine Quote geringer ist, wenn die Schulden auf eine höhere Wirtschaftsleistung treffen, wenn das also platt gesagt unter dem Bruchstrich größer wird. Ja. Insofern, das ist ganz interessant, 600 Milliarden Euro sind also für unsere Schuldenquote überhaupt gar kein Problem. Ja, man könnte auch nur die ersten 10 Jahre hier nehmen, bis 2035 würde man trotzdem unter diesen 60% Schuldenquote bleiben unter dem, was man heute hätte. Ansonsten würden die Schuldenquote viel zu stark sinken, ja unnötig stark, das braucht es gar nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, eine sinkende Schuldenquote ist kein gutes Ziel per se, die 60%-Marke auch nicht. Insofern, das ist ein bisschen Abarbeiten an konservativen Flöcken, die in die Debatte gesetzt wurden. Aber trotzdem ganz interessant, das mal nachzuvollziehen. Also wann immer das Argument kommt, 600 Milliarden zusätzlich können wir uns nicht leisten, weil Schulden, 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 nein, nicht mal unsere Staatsschuldenquote würde würde sich vergrößern, denn das zusätzliche Wachstum sorgt dafür, dass die Schuldenquote unter 60% bleibt und sogar mit Crowding in Effekt schneller sinkt bis 2050. Bis 2050 ist natürlich ein weiter Zeitraum, ne, ein großer Zeitraum. Insofern, da kann zwischendurch viel passieren, viele Krisen etc. Das ist alles jetzt modelliert, als würde sonst nichts anderes passieren, wie das so immer ist. Ja, ganz interessant. Im Duell Scholz gegen Merz wurde am Anfang ja auch über die Kundgebungen und Merz-Tabubruch im Bundestag gesprochen. Ganz interessant fand ich, dass Merz den Demonstrierenden eigentlich eine Ansage gemacht hat, nach dem Motto, statt gegen den Rechtsruck zu demonstrieren, sollten sie doch lieber dagegen demonstrieren, dass diese Gewalttaten Aschaffenburg, Magdeburg, Solingen etc. zunehmen würden. Dieser Tat von Aschaffenburg hat Merz auch mit sehr emotionalen, unnötig detaillierten Schilderungen nochmal aufgeführt, wie lang irgendwie die Messerklinge war und sonst noch was, um natürlich das ganze Thema zu emotionalisieren. Wir nehmen aber zur Kenntnis, dass allein in München am vergangenen Wochenende wieder 250.000 Menschen auf der Straße waren. In Hannover demonstrierten 24.000 Menschen, in vielen anderen Städten auch. In Mönchengladbach, da wo ich herkomme, am vergangenen Freitag auch. Übrigens sehr interessant und sehr lobenswert. Organisiert das Ganze in Mönchengladbach vom Jugendparlament. Da sind 12- bis 21-Jährige drin, die das erste Mal ein Jugendparlament in Gladbach führen oder besetzt haben und sich um die jugendlichen Themen kümmern. Und die haben eine Demo für Demokratie und Toleranz am vergangenen Freitag hier auf die Beine gestellt, Plakate gehangen, Werbung dafür gemacht, Ordner gestellt, Musikanlage organisiert, alles drum und dran, selber gute Reden geschwungen. Das hat, muss ich schon sagen, sehr imponiert und vor allem bei all dem Negativen, über was wir reden und insbesondere dem Negativen rund um diese asylpolitische Debatte, doch ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass die Jugend sich so engagiert und sowas macht, kann ich nur sagen, Hut ab, Jugendparlament Mönchengladbach. Altkanzlerin Merkel hat sich auch nochmal geäußert in einem Interview mit der Zeit. Die Kritik an den Anträgen zur Migrationspolitik von Friedrich Merz erneuert. Auch unter schwierigen Bedingungen sollte es nicht dazu kommen, dass Mehrheit mit der AfD gebildet werden, so Merkel bei einer Veranstaltung der Zeit. Sie habe es nicht für richtig empfunden, in einer solchen Situation einfach zu schweigen und deswegen ihre Meinung gesagt. Vorher informiert habe sie Merz darüber nicht. Sie sprach von einer Frage grundsätzlicher Bedeutung. In die Tagespolitik würde sie sich ja sonst nicht einmischen. Auch Lars Klingbeil, Chef der SPD, hat sich zu diesem ganzen Debatte nochmal geäußert in der letzten Woche und gesagt, dass er in der Asylpolitik eine rote Linie für eine mögliche Koalition mit der Union nach der Bundestagswahl sehe. Es gibt eine rote Linie, über die gehen wir nicht rüber. Dies sei eine Frage des Grundgesetzes, der europäischen Verträge und des Völkerrechts. Er ergänzte demnach, wir können nichts machen, was am Ende dazu führt, dass Deutschland faktisch die Grenzen zumacht. Kanzlerkandidat der Union Friedrich Merz hatte nach der tödlichen Messerattacke in Aschaffenburg angekündigt, sollte er Kanzler werden, werde er noch am ersten Tag im Amt ein faktisches Einreiseverbot für alle Menschen ohne gültige Einreisedokumente verhängen. Ausdrücklich auch für Personen mit Schutzanspruch. Kompromisse bei dem Thema hatte er ausgeschlossen. Auch allein strategisch von Merz, ne? Ein Eigentor für die Koalitionsverhandlungen, denn er verprellte mit SPD und Grüne und er setzt die Erwartungen in seine Person sehr hoch. Insofern, wenn SPD und Grüne da auf ihn zukommen, muss die Union wahrscheinlich sehr viel woanders dafür abgeben. Wenn dann noch Gerichte Friedrich Merz stoppen, wovon bei vielen seiner Dinge auszugehen ist, dann haben SPD und Grüne, je nachdem, wer dann diesen Koalitionsvertrag mit der CDU, den möglichen Koalitionsvertrag mit der CDU schmiedet, erstmal das Momentum und die öffentliche Debatte mit auf dem Verhandlungstisch auf ihrer Seite, um viel für sich rauszuverhandeln. Da hat sich Merz selbst sehr unter Druck gesetzt. Marcel Fratscher hat nochmal in der Zeit in seiner regelmäßigen Kolumne darauf hingewiesen, dass Deutschland 400.000 Migranten braucht pro Jahr, und zwar netto, und zwar um gegen die Alterung der Bevölkerung und die damit einhergehenden Probleme anzugehen, und nochmal die ökonomische Dimension aufgezeigt, also was es eigentlich bedeuten würde, wenn AfD-Pläne zur Remigration oder CDU-Pläne zur Grenzendicht umgesetzt würden. Also nochmal ein ökonomisches Argument dafür gebracht, warum Deutschland eben auf Zuwanderung angewiesen ist. Ohne diese Zuwanderung gäbe es auch heute nicht diesen Höchststand, den Olaf Scholz in dem Kanzlerduell auch erwähnt hat, von 46 Millionen Beschäftigten. Mehr als 80% des Beschäftigungsaufbaus der vergangenen 5 Jahre ging außerdem auf ausländische Arbeitskräfte zurück. Außerdem gibt es zahlreiche Erfolgsgeschichten bei der Integration Geflüchteter. So beträgt beispielsweise die Beschäftigungsquote bei Männern aus Syrien 8 Jahre nach ihrer Ankunft knapp 90%, eine höhere Quote als die Erwerbstätigkeit unter deutschen Männern. Ausländische Mitmenschen sind zudem häufiger selbstständig tätig, was wichtige innovative Impulse gibt, vor allem in kritischen Jobs der Daseinsvorsorge wie Pflege und Gesundheit, wären viele Leistungen ohne die Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte heute nicht möglich. Wenn die neue Regierung das massive Arbeitskräfteproblem adressieren will, muss sie als oberste Priorität die vielen Hürden für die Erwerbstätigkeit von ausländischen Mitmenschen abbauen. Dies gilt für die Betroffenen selbst, die Unternehmen, staatliche Institutionen und die Gesellschaft als Ganzes. Ein Plädoyer für Offenheit also. Ein paar Konjunkturdaten und weitere Missstände abseits der Asyldebatte. Im Dezember ist die Produktion im Vergleich zum Vormonat, zum November um 2,4% gesunken, zum Vorjahr sogar um sage und schreibe zum Vorjahresmonat um 3,1%. Aufs ganze Jahr gerechnet, die interessanteste Zahl hier, um 4,5%. Es geht also weiter bergab im produzierenden Gewerbe in der Industrie. Es bräuchte dringend ein Konjunkturprogramm, kann man da nur sagen. Erde an die Restregierung oder die dann neue Regierung. Dann noch eine andere interessante Schlagzeile, und zwar zu den Energiepreisen. 6% können in Deutschland nicht angemessen heizen. Millionen Menschen haben in Deutschland sich im vergangenen Jahr nach eigener Beurteilung kein ausreichend warmes Zuhause leisten können. Das zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Demnach lebten 6,2% der Menschen in Haushalten, die nach eigener Einschätzung ihr Haus oder ihre Wohnung aus finanziellen Gründen nicht angemessen warm halten konnten. Den Zahlen zufolge betrifft das etwa 5,2 Millionen Menschen. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Anteil zwar gesunken, da gaben noch 8% der Menschen an, ihre Wohnung aus Geldmangel nicht heizen zu können. Jedoch sind es noch immer deutlich mehr als vor der Energiekrise. 2021 waren es nämlich nur 3,3%. Nach Recherchen von Korrektiv hatte Bremen mit 12,2% den größten Anteil, gefolgt vom Saarland und dem Regierungsbezirk Arnsberg in Nordrhein-Westfalen. Den geringsten Anteil verzeichnet demnach die Oberpfalz mit 1,4%. Da schauen wir doch mal auf die Energiepreisentwicklung und erkennen gerade beim Gas ein Problem. Und zwar liegt der Preis für Neukunden bei 10,1 Cent für eine Kilowattstunde Gas. Das ist doppelt so viel wie 2020, das ist 70-80% mehr als 2021, ist nicht mehr so hoch wie in der Krise, ist knapp unter der Schwelle zur Gaspreisbremse, die es ja mal gab, die lag bei 12 Cent und, das ist das Interessante, der Durchschnittspreis, also nicht für Neukunden, sondern für Bestandsverträge, liegt im Moment auch bei 10,1 Cent. Durchschnitts- und Neukunden oder Bestands- und Neukunden haben also jetzt gerade ein ähnliches Preisniveau. Das war in der Vergangenheit immer weit auseinander. Und die Grünen machen ja zum Beispiel Wahlkampf mit Plakaten für bezahlbares Leben und Forderungen in diese Richtung. Die Grünen-Chefin Franziska Brandner saß neulich bei Lanz und hat gesagt, also die Energiepreise seien ja runtergekommen, da hätte man ja schon einiges gemacht und das sei ja schon eine deutliche Verbesserung. Mit der Meldung, die wir eben hatten, plus dem, was wir hier sehen, muss man nochmal sagen, halt, stopp, Vorsicht an der Bahnsteigkante, denn erstens ist das deutlich teurer als in der Vergangenheit, doppelt so teuer wie 2020 und auch deutlich teurer als 2024, ne? Denn da waren wir teilweise für Neukunden wieder knapp über den 6 Cent pro Kilowattstunde, mindestens eine lange Zeit bei 7 und 8 Cent die Kilowattstunde. Das ist jetzt wieder teurer geworden und es ist nicht zuletzt hier teurer geworden, wenn man diesen kleinen Sprung hier nach oben sieht nochmal, weil die Mehrwertsteuer auf Erdgas erhöht wurde und jetzt zum Jahreswechsel kamen noch zusätzliche Faktoren hinzu, wie die Umlage für das Gasnetz und die Gasspeicher. Ja, weil es immer weniger Gaskunden gibt, wird die Umlage für diese Fixkosten eben teurer und das erzeugt natürlich zusätzlichen Kostendruck. Ich habe geschrieben über ein Problem, was, glaube ich, auch vielen nicht bewusst ist. Und zwar, dass wir ein Zweiklassensystem haben beim Bürgergeld, beim Kindergeld. Und dass die CDU in ihrem Wahlprogramm eine Forderung hat, die das noch verschlimmern würde. Was ist der Unterschied? Nun, es gibt einmal das Kindergeld, 255 Euro pro Monat, macht 3.060 Euro pro Jahr. Das können Familien bekommen. Dann gibt es noch einen Freibetrag für Kinder, der zu einer Steuerersparnis führt. Der Freibetrag für Kinder liegt insgesamt aktuell bei 9.600 Euro, setzt sich zusammen aus 6.672 als sächliches Existenzminimum plus 2.928 als Freibetrag für Betreuungs-, Erziehungs- und Ausbildungsbedarf. Wenn man viel verdient, und zwar mehr als 75.000 für eine Person, 150.000 als Familie, dann ist es so, dass sich der Freibetrag mehr lohnt als das Kindergeld. Also der Ersparnis durch den Kinderfreibetrag ist größer als das Kindergeld. Und wenn man mal einfach nachrechnet, ja, also 9.600 Euro Freibetrag, wenn man mit 9.600 Euro über Einkommen über dem Spitzensteuersatz liegt, dann zahlt man oder kann man eine Steuerersparnis von 4.032 Euro bekommen. Wenn man mit 9.600 Euro sogar über dem reichen Steuersatz liegt, kann man sogar 4.320 Euro pro Jahr in Ersparnis bekommen. Das bedeutet, Kinder reicher Eltern können bis zu 1.260 Euro mehr im Jahr für ihre Kinder vom Staat bekommen als Kinder von Normalo-Familien, ja. Also das Kind eines DAX-Vorstandes oder von einem Bundesliga-Profi kriegt vom Staat, obwohl es ohnehin schon deutlich bessere ökonomische Situation hat, mehr Geld als ein Kind aus einer Facharbeiter-, Busfahrer- etc. Familie. Ja, Normalverdiener also. Und die Grenze verläuft ungefähr bei diesen 75.000 Euro zu versteuerndem Einkommen. Warum verschärft die CDU das? Nun, sie will diesen Kinderfreibetrag jetzt anpassen an den Elternfreibetrag, also auf 12.096 Euro erhöhen. Damit würde natürlich auch die maximale Steuerersparnis größer werden. Jetzt schreibt die CDU zwar in ihr Wahlprogramm, ja, aber Moment, wir wollen ja auch das Kindergeld anheben. Sie sagen aber nicht, wie viel sie es anheben wollen, anders als beim Freibetrag. Da nennen sie den Betrag, auf den es gehen soll. Dazu soll der Freibetrag automatisch mit der Inflation angepasst werden. Das schreiben sie zum Kindergeld nicht. Und überhaupt hat die Union dieses Zweiklassensystem beim Kindergeld, oder bei Geld für Kinder besser gesagt, noch nie problematisiert, noch nie adressiert. Und die einfache Lösung, die es dafür gäbe, gab es noch eine Studie von der AWO in Kombination mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die haben mal ausgerechnet, wenn man diesen Freibetrag für Betreuungs-, Erziehungs- und Ausbildungsbedarf, kurz BEA, auf ein Minimum reduzieren würde, ja, zum Beispiel auf 600 Euro pro Jahr, dann könnte man 3,5 Milliarden Euro sparen. Mit diesen 3,5 Milliarden könnte man das Kindergeld für alle um 20 Euro erhöhen pro Monat, also 240 Euro im Jahr, schon eine ganze Menge. Oder aber, noch besser, um Kinderarmut direkt zu adressieren, mit diesen 3,5 Milliarden könnte man den Kinderzuschlag, der explizit für von Armut bedrohte Kinder ist, um 120 Euro erhöhen. 120 Euro pro Monat, wohlgemerkt, und damit effektiv gegen Kinderarmut vorgehen. Der Charme an dem Ganzen ist, es braucht keine neue Bürokratie, ja, für sowas wie eine Kindergrundsicherung, die ja gescheitert ist, auch an der Verhandlung mit Christian Lindner. Es braucht auch kein neues Geld, weil nur vorhandenes Geld umverteilt wird. Also einfach die Einfachheit, Bürokratiearmut und ja, einfach ein effizienteres Verteilen von Geldern macht das zu einem Vorschlag, mit dem SPD und Grüne vielleicht mit der CDU gemeinsam verhandeln sollten, so wie die CDU das will, den Kinderfreibetrag an den Elternfreibetrag zu koppeln, wäre jedenfalls den Kindern nicht geholfen, insbesondere nicht den Kindern von Normalverdienern. Wir gehen weiter und schauen auf ein Thema, was an sich für viele Menschen gar nicht so relevant ist, denn die wenigsten haben mit Porsche irgendwas zu tun, aber symbolisch vielleicht für einen Backlash in Sachen Klimapolitik, insbesondere in Bezug auf die Automobilindustrie, ist nämlich Porsche strauchelt. Porsche hat nach einem Gewinnanbruch ein Sparinvestition- und Investitionsprogramm aufgelegt und die eigenen Prioritäten, sage ich mal, verändert. Und zwar sollen wieder mehr Porsche-Modelle mit Verbrennungs- oder Plug-in-Hybriden ausgestattet und gebaut werden, nachdem das Geschäft mit Elektrosportwagen schleppend läuft. Auch Anpassungen in der Unternehmensorganisation seien geplant. Für die Fahrzeugentwicklung und das Batteriegeschäft sei ein deutlicher Mehraufwand zu erwarten. Alles in allem werde das operative Ergebnis dadurch um rund 800 Millionen Euro reduziert. Also die Headline: Porsche will künftig wieder mehr auf Verbrenner setzen, ist eine, die wir, so befürchte ich, häufiger sehen werden, auch bei Automobilherstellern, die eher für die Masse relevant sind. Wenn insbesondere Friedrich Merz als deutscher Bundeskanzler in der EU sich dafür stark macht, zum Beispiel das Neuzulassungsverbot für Verbrenner aufzuweichen, zu streichen, zu kippen, nach hinten zu schieben, all das, ja. Und das ist jetzt mal ein erstes Anzeichen dafür. Die Welt ist dabei auf einem ganz anderen Dampfer. Wenn man zum Beispiel nach China guckt, ja, da wird alles auf E gesetzt. Das verpassen wir hier. Der Markt für Elektrosportwagen von Porsche mag vielleicht noch nicht da gewesen sein. So, das ist jetzt für das Massengeschäft ziemlich egal. Aber da sollte man unbedingt weiter drauf achten. Dann gibt's noch eine neue Studie, die bemängelt, dass es zu wenig Sozialwohnungen gibt. Laut einer Studie des Pestel-Instituts müssten bis 2030 jedes Jahr mindestens 210.000 Sozialwohnungen neu geschaffen werden, um die riesige Lücke beim Bau zu schließen, vor allem beim Neubau. Die SPD hat immer von 100.000 gesprochen, aber nur 21.000 bis 25.000 pro Jahr geschafft. Hinzu kämen der Ankauf und die Verlagerung von Belegungsrechten für einkommensschwächere Bevölkerungsgruppen. Nur so kann es uns gelingen, in 5 Jahren die Zielmarke von 2 Millionen soziale Wohnungen zu erreichen. Im Moment gibt es knapp 1 Million. 1990 hatten wir 3 Millionen zum Vergleich. Doch zusammen wäre nur die größte Not gelindert. So. Die nächste Regierung sollte ein Bekenntnis abgeben, bis wann sie 2 Millionen Sozialwohnungen erreichen wolle. Das könne 2033 oder 2035 sein. 2030, das würde eng. Es brauche Ziele, sonst passiere zu wenig. Insgesamt fehlten Anfang 2025 rund 550.000 Wohnungen. Staatliche Förderungen würden durch höhere Kosten am Bau aufgezehrt. Ja, ein lang bekanntes Problem, was sich hier nochmal in verschärfter Version zeigt. Gute Nachrichten gibt es für Rheinmetall und seine Aktionäre. Die haben einen neuen Großauftrag bekommen, und zwar zur Digitalisierung der Bundeswehr, einen 10 Jahre geltenden Rahmenvertrag für ein Managementsystem zur Kommunikation und zum Richtfunk. Eine erste Bestellung über rund 1,9 Milliarden gibt es schon für einen Kommunikationsverbund einer Bundeswehrdivision. Der soll ausgeliefert werden 2026 bis 2029. Die Technik der deutschen Armee ist nicht nur generell in die Jahre gekommen, steht auch die Digitalisierung an. Das sei eine riesige Aufgabe, bei der Rheinmetall kräftig mitmischt. Der DAX-Konzern hat sich mit der Tochter Blacknet bereits einen Milliardenauftrag gesichert. Ziel ist es, sämtliche IT-Systeme in die Fahrzeug- und Plattformsysteme der Landstreitkräfte zu integrieren. In einem zweiten Auftrag soll Rheinmetall zusammen mit der KNDS rund 10.000 Fahrzeuge der Bundeswehr mit neuen digitalen Kommunikationsmitteln ausrüsten. Rheinmetall zur Erinnerung war auch das Unternehmen, was ja öffentlich gesagt hat, dass sie davon ausgehen, dass sie rund ein Drittel des gesamten Bundeswehr-Sondervermögens auf sich vereinen können und bekommen. Das ist eine ganz schön ordentliche Stange Geld an Zusatzumsatz. Wenig verwunderlich hat sich der Aktienkurs von Rheinmetall seit Beginn des Ukraine-Krieges, Frühjahr 22, vervielfacht, sagen wir mal so, von knapp unter 100 auf mittlerweile 724,90 €. Ja, ungefähr versiebenfacht, sogar ein bisschen mehr. Eine wahnsinnige Kursentwicklung dank staatlicher Aufträge. So viel zu den Gewinnern des Ganzen. Wir müssen auch über Donald Trump sprechen, mal wieder und schon wieder. Es zieht sich leider durch. Donald Trump hat angekündigt, 25% Zölle auf Stahl und Aluminium zu belegen, und zwar auf alle Stahl- und Aluminiumimporte aus dem Ausland. Davon würde auch die EU betroffen sein, natürlich. Die Zölle würden alle Länder betroffen, machte Trump nochmal klar. Ausnahmen sollen demnach auch nicht für die Nachbarn Kanada und Mexiko gelten. Mit denen hatte der ja einen Deal schon eingefädelt und seine eigens angekündigten Zölle nochmal für 30 Tage ausgesetzt. Daraufhin kündigte Trump noch den Reportern an, er wolle am Dienstag oder Mittwoch zusätzliche Gegenzölle verhängen. Mit diesen würden die USA Produkte künstlich verteuern aus Ländern, die ihrerseits Zölle auf US-Waren verhängen. Ganz einfach, wenn sie uns etwas berechnen, berechnen wir ihnen etwas, so Donald Trump. Und Anspielung darauf, dass die EU ja Strafzölle von 10% auf aus den USA importierten Autos erhebt, die USA wiederum andersrum nur 2,5%. Daraufhin hat die EU schon angekündigt, sie wolle Trump entgegenkommen und auch die Zölle für Autoimporte aus den USA absenken. Im vorauseilenden Gehorsam. Generell steht ja im Raum, wann macht Donald Trump ernst und kündigt Zölle gegen die EU an. Darüber haben auch Olaf Scholz und Friedrich Merz gesprochen im Kanzlerduell. Schauen wir uns mal an, denn das ist natürlich ganz interessant. Olaf Scholz hatte Insider-Informationen und auch Friedrich Merz hat sich zu der Frage bekannt, ja, wie eigentlich dann umgehen mit dieser Situation, wenn es dazu kommt. Das hören wir uns mal an.
Keine geopolitische Frage, aber keine unwichtige Frage. Also Donald Trump droht mit Zöllen auch gegenüber Deutschland, explizit Europa natürlich auch. Muss man als EU mit Zöllen, mit Zollandrohungen antworten, Herr Merz?
Ich sage schon seit vielen Monaten, auch lange vor der Wahl von Trump, wir müssen auf eine mögliche Wahl von Trump vorbereitet sein in Europa.
Und sind es?
Zölle sind sicherlich ein Instrument, über das wir reden können. Ich gebe ein Beispiel aus dem Jahr 2018, als Trump schon einmal Präsident war. Damals war Jean-Claude Juncker der Kommissionspräsident. Damals gab es Zölle aus Amerika gegen deutschen Stahl und gegen deutsches Aluminium. Daraufhin hat die Europäische Union Zölle eingeführt auf amerikanischen Whisky, auf amerikanische Jeans und auf amerikanische Motorräder, Harley-Davidson. Dann ist Jean-Claude Juncker nach Washington gefahren, mit Trump gesprochen, hat gesagt, also pass auf, gibt die zwei Möglichkeiten, entweder wir machen das weiter oder wir senken beide wieder die Zölle auf null. Und innerhalb von 6 Wochen war das Problem gelöst. Starke Europäer, starke Antwort auf Augenhöhe mit den Amerikanern diese Gespräche führen und denen klar sagen, was geht und was nicht.
Gibt es diese Liste eigentlich jetzt schon, Herr Scholz? Denn Sie sind ja der Bundeskanzler, der sich jetzt noch darum zu kümmern hat mit den europäischen Partnern. Gibt es eine Liste der Grausamkeiten, was Zölle angeht, die man in Washington ausbreitet?
Wir sind darauf vorbereitet. Ja, ist die Antwort, also in größter diplomatischer Vorsicht. Und wir können in einer Stunde handeln als Europäische Union. Das ist mir auch nochmal wichtig. Die Handelspolitik ist eine europäische Kompetenz und übrigens ein Grund, warum wir darauf bestehen sollten, dass wir als Europäer uns an unsere gemeinsamen Regeln halten. Mhm. Wenn die USA Zollpolitik machen, wird es eine sehr exportstarke Nation geben, die darunter sehr zu leiden hat, die lautet, Deutschland. Heißt Deutschland. Ja. Und deshalb sind wir darauf angewiesen, dass die anderen uns als solidarischen Partner begreifen. bei der Zollpolitik, aber auch bei allen anderen Politiken, um nochmal ein Thema vom Anfang ganz vorsichtig zu streifen.
Haben wir verstanden. Mhm. Aber die wichtige Frage ist...
Die Anspielung von Olaf Scholz ging in Richtung Asylpolitik. Also wenn wir sagen, wir weisen an den Grenzen pauschal zurückbrechen, damit das Dublin-Abkommen und EU-Recht, dann würden wir unsere Nachbarn verprellen. Interessant ist generell auch die Perspektive, dass man jetzt das Selbstverständnis hat als Deutschland, dass die anderen mit uns viel Gewicht auf die Waage legen gegen die USA, was man, glaube ich, braucht. Dann Donald Trump sieht sich als Dealmaker, bei dem braucht man Verhandlungsmasse auf dem Tisch, an dem man mit dem verhandelt, sonst verliert man, ja, sieht man ja auch am Beispiel Kanada, am Beispiel Mexiko, er will, nutzt die Zölle nur als Verhandlungsmasse, um andere Ziele zu erreichen. Und insofern sollte man das auch. Als Deutschland hat man aber ja Frankreich und Italien niederkonkurriert, vor allem mit der Agenda 2010, Anfang der 2000er Jahre. Niedrige Löhne haben zu geringeren Inflationsraten geführt. Das wiederum dazu, dass französische und italienische Produkte im Vergleich zu deutschen deutlich teurer geworden sind, bei gegebener Qualität. Und damit auf den Weltmärkten Deutsche beliebt wurden, attraktiver wurden, die Wettbewerbsfähigkeit stieg, zu Lasten aber von unseren Nachbarn, insbesondere eben Frankreich und Italien. Die haben wir niederkonkurriert, da haben wir quasi unsere Arbeitslosigkeit auch hin exportiert. So ehrlich sollte man sich machen. Und jetzt zu sagen, jetzt sind wir aber auf eure Solidarität angewiesen, da sieht man, was für ein schwieriges Unterfangen das Ganze ist. Und überhaupt war das in dem ganzen Gespräch oder in dem ganzen TV-Duell so, dass die Exportabhängigkeit und diese Exportweltmeisterschaft von Deutschland abgefeiert wurde. Nochmal vielleicht als Erinnerung, Deutschlands Exportüberschüsse sind größer als 6%, damit gegen die EU-Verträge, ja. Die sehen vor maximal 6% Exportüberschuss und gehen, wie eben erklärt, zu Lasten oder gingen vor allem zu Lasten von Frankreich und Italien. Die haben dadurch Deindustrialisierung und durch die Deindustrialisierung wiederum auch mit dem Rechtsruck zu kämpfen. Also Solidarität einzufordern, nachdem man selbst vorher ganz offensichtlich unsolidarisch war, ist eine Gratwanderung. Ja, sagen wir es mal so. Außerdem hat Donald Trump, daran will ich nochmal erinnern, das ist wirklich ein Zitat, das macht mir Sorgen, ja, seine Bürger darauf eingestellt, dass diese ganze Zollpolitik zu steigenden Preisen führen kann, aber das sei ja nur ein Opfer für ein höheres Ziel, dass Amerika wieder ganz großartig werde, und hat seine Bürger vor schmerzhaften Zitatfolgen schon mal gewarnt. Dieses, wir müssen jetzt alle Opfer bringen für ein höheres Ziel und legen uns mit anderen Ländern an in Sachen Handelspolitik und Zollpolitik. Ein sehr schmaler Grat, ein sehr, sehr schmaler Grat. Ganz gut war noch die Nachricht, dass die Richter die Zwangsfreistellung von USAID-Mitarbeitern oder der US-Entwicklungshilfebehörde USAID mit einer einstweiligen Verfügung stoppen konnten. Ein US-Bundesrichter hat die von der Trump-Regierung geplante Zwangsfreistellung von 2200 Mitarbeitern der Behörde für internationale Entwicklung USAID vorübergehend blockiert. Zwei Arbeitnehmervertretungen hatten doch geklagt. Sie argumentieren, dass Trumps Regierung nicht befugt sei, die Bediensteten zu beurlauben. Der Richter betonte, dass seine einstweilige Verfügung nur vorläufig sei, während der Rechtsstreit anhalte. Kontext: Anfang der Woche hatte die US-Regierung angekündigt, vom Wochenende an einen Großteil ihrer Mitarbeiter freizustellen. Alle direkt angestellten Mitarbeiter seien ab Freitag 23.59 beurlaubt, mit Ausnahme von Beschäftigten auf unverzichtbaren Posten in bestimmten Programmen. US-Außenminister Rubio legte den Medienberichten zufolge fest, dass nur einige hunderte Bedienstete von der Freistellung ausgeschlossen werden sollten. Der massive Personalabbau, die Schließung von Büros und die Zwangsversetzung dieser Personen haben die Befugnisse der Exekutive überschritten und gegen die Gewaltenteilung verstoßen, so Carla Gilbride, eine Anwältin der Gewerkschaften, bei der Anhörung vor Gericht. Ja. Mal schauen, wie das Ganze weitergeht. Wir werden es verfolgen. Zu guter Letzt noch, wen das interessiert, ist, ich habe hier im Surplus-Magazin eine Debatte geführt mit Patrick Kaczmarczyk über die Frage, ob die EU mit Gegenzöllen auf Trump antworten soll. Ich sage ja, aus strategischen Gründen, um Verhandlungsmasse auf den Tisch zu bringen. Eine Eskalation sollte man allerdings verhindern. Patrick Kaczmarczyk argumentiert richtigerweise, dass Deutschland selbst unsolidarisch war mit seiner Exportpolitik, wie von mir eben erklärt, und deswegen kleine Brötchen backen sollte und ist deswegen bei Gegenzöllen skeptisch, weil das eben nicht gerechtfertigt sei und insbesondere sonst einen Handelskrieg befeuere. Ja, soweit zur Nachrichtenlage. Wir blicken jetzt auf ein Interview, was Thilo geführt hat letzte Woche mit der Spitzenkandidatin von Volt. Volt, die von vielen eben als progressive Partei verstanden werden. Und wir blicken zu Beginn mal auf das Thema Grundeinkommen, denn Volt fordert ein Grundeinkommen. Insgesamt war vorher schon mal das Thema Steuern, Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, Unternehmenssteuer dran. Und da hat man so ein paar Dinge schon raushören können, wo man sich vielleicht verwundert die Augen gerieben hat. Denn Volt will beispielsweise, so steht es in deren Wahlprogramm, den Solidaritätszuschlag abschaffen, den ja nur die obersten 10% bezahlen. Sie wollen die Unternehmenssteuer senken. Sie wollen sehr hohe Freibeträge bei der Vermögenssteuer. Bei den ganzen Steuerreformen gibt es keine Zahlen dahinter im Wahlprogramm. Insofern ein sehr, naja, unscharfes Gerüst, bei dem man sich fragt, was ist das jetzt genau für eine Mischung? Gut erklären konnte das die Spitzenkandidatin selbst im Interview auch nicht, hat hin und wieder dann gesagt, dass sie das gerade nicht wisse oder nicht sagen könne. In Bezug auf Elon Musk hat Thilo einmal richtigerweise erklärt, naja, wenn man jetzt Tesla weniger besteuert, dann kann man ja dafür nicht einfach Elon Musk mehr besteuern, denn Elon Musk zahlt keine Steuern in Deutschland. Also diese Idee, wir machen eine Vermögenssteuer und irgendwie eine höhere Einkommenssteuer und senken dafür die Unternehmenssteuer, funktioniert ja nicht. Erstens, weil juristische Personen davon nicht betroffen sind. Und zweitens, Tesla hätte dann nur eine Erleichterung für ihr Geschäft in Deutschland, ohne dass aber Elon Musk ja mehr Steuern zahlen würde. Insofern, ja, das Konzept nicht ganz sattelfest. Und jetzt hören wir mal rein beim Thema Grundeinkommen.
Ihr wollt ein Grundeinkommen einführen. Das sagt FDP und Union auch. Was ist der Unterschied zwischen dem Grundeinkommen, was die Union will? Die wollen auch das Bürgergeld ersetzen durch ein Grundeinkommen und eurem Grundeinkommen.
Wir wollen ein angepasstes Grundeinkommen, das sich auch anpasst an unseren, an die, dass du über der Armutsgrenze lebst, auf jeden Fall, dass du nicht unter die Armutsgrenze kommst. Mir auch den Mindestlohn, den wir laut EU-Richtlinie vorgegeben haben, haben wir jetzt auch mit aufgenommen. Ist aber auch einer, der sich noch, der sich anpasst, progressiv ist. Und genauso ist es uns wichtig, dass allen Menschen, egal in welchem Lebensabschnitt, egal in welcher Situation man sich befindet, ein Beitrag zur Verfügung steht, auf den sie sich verlassen können. Deswegen haben wir auch die negative Einkommensteuer drin. Negative Einkommensteuer.
Okay. Das ist die Idee von Milton Friedman. Das ist der neoliberale Vordenker aus der Chicagoer Schule.
Dass du ausgleichst, wenn jemand quasi unter der Armutsgrenze lebt.
Ist das das, was Milton Friedman sich vorgestellt hat?
Das weiß ich nicht, ob das Milton Friedman
war. Aber das ist ja das berühmte, also dass der neoliberale Supergott, der sich die negative Einkommensteuer ausgedacht hat.
Also, wenn ein Mensch.
Ist das nur Zufall, dass es genauso heißt, oder ist das dasselbe Konzept?
Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, aber wir schreiben unser Wahlprogramm ja mit Expertinnen und Experten zusammen.
Ja, vielleicht. Welcher Experte das war, ob es ein neoliberaler Experte war, weiß sie jetzt als Spitzenkandidatin nicht. Erste Frage. Zweitens, negative Einkommensteuer ist völlig richtig gesagt ein Konzept, was von Milton Friedman, neoliberaler Vordenker schlechthin, ja, neben Hayek so die zweite wichtigste Person, das Gesicht des Neoliberalismus. Und ja, der hatte sich das ausgedacht, um Niedriglöhne zu subventionieren. Ja, das sollte man sich immer wieder bewusst machen. Und das haben wir ja auch in Deutschland mit zum Beispiel den Aufstockungsleistungen. Das ist eine Subvention sehr häufig für schlechte Löhne. Und darüber wird aber nie bei Subventionen geklagt. Es wird über klimafreundliche Subventionen geklagt. Ja, aber über Bürgergeld, Asylbewerberleistung, aber nicht darüber, dass Billiglöhne subventioniert werden. Und Friedman hat das einfach zu Ende gedacht und gesagt, naja, mein Konzept, so Neoliberalismus pur ist ja ohnehin, Löhne müssen niedrig gehalten werden, denn wenn Arbeit billig ist, dann fragen das die Unternehmen viel nach, dann können sie viel Gewinne machen, dann geht's denen gut. Und wie kann ich dafür sorgen, dass die Löhne so niedrig sind, die Leute aber halbwegs klarkommen? Negative Einkommenssteuer, also Billiglöhne subventionieren. Das ist so ein bisschen die Idee des Gedanken oder die Grundidee dieses, die Grundidee und der Grundgedanke hinter diesem Konzept.
Vielleicht neoliberalen Experten.
Ich weiß nicht, wer der Experte da war. Aber es ist ja grundsätzlich nicht verwerflich, dass wenn jemand unter der Armutsgrenze lebt, dass du sagst, wir gleichen das aus.
Mhm. Wenn man das aber explizit macht, um dafür zu sorgen, dass die Löhne nicht steigen, dass es Billiglöhne gibt, dann ist das sehr wohl verwerflich.
Geben dir zusätzlich noch Geld dazu.
Wie hoch würde das Grundeinkommen sein, was ihr erfordert?
60% des Medianeinkommens, also.
Das ist ja die Armutsgrenze.
Genau, drüber. Okay. Darüber, ja.
Warum sollten Leute?
Darüber sollte es sogar noch sein, also mehr als 60% des Medianeinkommens. Im Wahlprogramm sind dazu keine Zahlen. Und da sieht man auch, es ist alles nicht sattelfest. Die Ideen und Konzepte mögen erstmal einen guten Ausgangsgedanken haben. Nämlich hier in dem Fall, also wir wollen keine Armut. Ja, unterstellt ja nicht, dass die jetzt Milton Friedman 2.0 sein wollen. Wir wollen keine Armut und wir wollen es einfacher machen. Also machen wir Grundeinkommen. Aber der Mindestlohn, wenn wir nachher auch hören, soll auch 60% des Medianeinkommens sein. Wenn aber der Mindestlohn 60% des Medianeinkommens bringt und das Grundeinkommen mehr als 60% des Medianeinkommens bringen soll, um vor Armut zu schützen, dann hat man ja wirklich ein Problem mit dem Lohnabstandsgebot. Das würde auch, die können froh sein, dass die keine Zahlen dazu geschrieben haben, denn das würde in der Öffentlichkeit natürlich komplett zerrissen werden. Wir haben ja schon das Problem, dass das Bürgergeld, was deutlich weniger ist als ein Mindestlohneinkommen, dass da schon immer unterstellt wird, Arbeit lohnt sich nicht. Jetzt stelle man sich das vor.
Leute dann arbeiten gehen?
Naja, ich glaube, so, wir wissen ja, diese Debatte wird ja ständig geführt.
Aber
so. Das Bürgergeld, was gibt ja immer wieder, da sind wir ja wieder bei CDU und FDP. So, das Bürgergeld ist zu hoch, Bürgerinnen und Bürger gehen nicht mehr arbeiten. Und am Ende wissen wir aber, dass diejenigen, die nicht mehr arbeiten gehen, nicht arbeiten gehen, weil sie nicht arbeiten können, weil sie jemanden pflegen, weil sie vielleicht irgendwie ein nicht diagnostiziertes psychisches Problem haben, weil, weiß ich nicht, weil das Leben einfach so kommt, wie es kommt.
Ja.
Weil es nicht genug Jobs gibt, weil die Wirtschaft kriselt, weil der private Arbeitsmarkt sie nicht will, weil die Jobs nicht mit den richtigen Qualifikationsanforderungen, mit den richtigen im richtigen Ort, mit der richtigen Familienfreundlichkeit sind, all das.
Und dass diejenigen, die von diesem Anteil, die nicht arbeiten gehen, weil sie nicht wollen, ein super kleiner Teil ausmachen, das wird da immer außen vor gelassen.
Was wäre denn aktuell 60% des Medianeinkommens, was euer Grundeinkommen wäre?
Ich glaube, das wären 26.000 drüber. Ist die Armutsgrenze?
Im Jahr.
Im Jahr ist die Armutsgrenze. Und dann musst du da noch, genau, um da drüber zu kommen.
Also wenn man sich ein Grundeinkommen reinschreibt, sollte man im Bundestagswahlkampf als Spitzenkandidatin schon sagen können, wie hoch das ist. Also das ist ja der Fehler von Robert Habeck, nicht sagen zu können, wer zum Beispiel von Abgaben, Sozialabgaben auf Kapitalerträge betroffen ist, zum Quadrat.
Weiß ich nicht, wie viel du drauf rechnest.
Also pro Monat über 1.000 Euro.
Mhm. Mindestens.
Also bei 26.000 Euro wären es eher mehr als 2.000 Euro.
Das Bürgergeld würde abgeschafft werden.
In seiner Form jetzt.
Gleichzeitig wollt ihr aber auch.
Die Frage ist dann auch, weil sie sagen, sie wollen den Grundfreibetrag erhöhen bei der Einkommensteuer. Wenn man 26.000 Euro Grundeinkommen bekommt, wird das dann noch versteuert? Denn im Moment ist der Freibetrag ja bei 12.000. Wollen die den dann dahin anpassen, dass man dann keine Steuern zahlt? Oder zahlt man Steuern auf das Grundeinkommen? Fragen über Fragen, ihr seht's.
Damit alle bestehenden Sozialleistungen ersetzen?
Ja. Es soll nicht weniger werden, als es jetzt ist.
Ja, aber so, dass alle Sozialleistungen dann damit gestrichen werden, das ist natürlich krass.
Die werden nicht gestrichen.
Das sorgt ja. Also alle bestehenden Sozialleistungen sollen ersetzt werden durch das Grundeinkommen. Also kein BAföG mehr, kein Kindergeld mehr, kein Wohngeld mehr.
BAföG steht auch mit drin.
Das sind alles Sozialleistungen.
die stehen immer mit drin. Das Kindergeld soll auch erhöht werden. Wir sagen ja auch.
Kindergeld steht tatsächlich im Wahlprogramm mit drin und das ist ja schon die Frage. Also man muss ja dann, kann es ja schon nicht pauschal pro Person sein, denn man muss ja unterscheiden, hat die Person ein Kind, ja oder nein.
Wir wollen das Ehegattensplitting abschaffen und stattdessen das Kindergeld erhöhen. Also. Nein, wir möchten nur, dass diejenigen, die theoretisch kein Einkommen haben, die theoretisch kein Geld haben und die auch kein BAföG, die kein Kindergeld bekommen, trotzdem eine Grundsicherung haben.
Du hast gerade gesagt, das Kindergeld soll nicht gestrichen werden.
Das Kindergeld soll erhöht werden. Ah nee, das soll damit ab.
Im Programm steht, ja. Das Grundeinkommen ersetzt bestehende Sozialleistungen bis zur Armutsgrenze und schließt das Kindergeld ein.
Ja, das stimmt.
Um den Sozialstaat effizienter zu gestalten.
Steht an anderer Stelle auch, dass das Kindergeld erhöht werden soll. Das heißt, es ist wahrscheinlich...
Außer für die Armen.
Nee.
Ja, die bekommen ja das Grundeinkommen.
Das wird damit aber dann abgedeckt. Du kriegst es damit rein. Du bekommst mehr als das, was du bisher bekommen hast. Du bekommst es nur einheitlich. Ja. Keiner soll weniger bekommen, als er bisher bekommen hat.
Ja. Aber das ist ja, es hat mich halt so, wir haben ja oft über bedingungsloses Grundeinkommen geredet, da gibt es ja verschiedene Modelle,
ja.
Also eher linke Modelle,
ja.
Rechte Modelle. Es gibt so Peter Thiel aus Amerika, der hat auch mal ein Grundeinkommen gefordert.
Mhm.
Und da ist genau das, was ihr sagt. Grundeinkommen, aber alle anderen Sozialleistungen weg.
Okay.
Das sagt ihr.
Also das rechte Modell kenne ich nicht, aber es hört sich jetzt danach an, als ob du darauf dich...
Also das Grundeinkommen ist eines der zentralen Pfeiler in deren Wahlprogramm. Dann zu sagen, ich kenne weder das Konzept von Milton Friedman, noch von Peter Thiel, noch irgendwelche anderen rechten Konzepte, ist so, als hätte gestern Olaf Scholz im Duell gestanden und gesagt, ja, also das ist unser Steuerkonzept, aber was die CDU an Steuerkonzept hat, weiß ich gar nicht. Habe ich mir noch gar nicht angeguckt.
Beziehst?
Das ist das doch.
Also.
Oder?
Nein. Es soll niemand unter der Armutsgrenze in Deutschland leben. Und das ist gerade faktisch einfach nicht der Fall. Wir haben gerade Menschen, die unter der Armutsgrenze leben, trotz dass sie arbeiten.
Wie ist das denn jetzt mal, wenn jetzt...
Das Problem ist natürlich, dass niemand unter der Armutsgrenze man gar nicht hinbekommt, weil das ja immer ein relatives Konzept ist. Ne? Also 60% vom Medianeinkommen. Wenn man jetzt das Grundeinkommen auf diese Höhe anpasst, dann macht das natürlich was mit allen anderen Preisen in der Volkswirtschaft, ja. Denn natürlich müssen dann die Löhne nach oben und so weiter, weil ja, wir haben eben das, also wenn der Mindestlohn gleich hoch sein soll, wie eben das Grundeinkommen, dann würde ja zum Mindestlohn wirklich kein ökonomischer Anreiz bestehen, da zu arbeiten. Insofern hätte man einen Druck nach oben. Dann würde das Einkommen wieder steigen und dann, damit natürlich auch die Inflation getrieben, und das Grundeinkommen wieder unter diesen 60% sein. Wenn man es dann wieder anpasst, ja, würde das wieder steigen, dann würde das wieder alles nach oben drücken. Das heißt, man hätte mit diesem Grundeinkommen, wie es da geplant ist, auch einen krassen Inflationstreiber von unten.
Ein Bürgergeldempfänger, der bekommt 500, also wenn ich jetzt Bürgergeldempfänger wäre, ich bin alleinstehend, bekomme 563 Euro pro Monat.
Mhm.
Und meine Wohnung noch bezahlt.
Mhm.
Und Heizung.
Mhm.
Da sind wir oft über, also deutlich über 1000 Euro mit Wohnung und Heizung und so weiter. Bei euch würde das nur ein Betrag sein. Ne? Weil alle anderen Sozialleistungen ja wegfallen.
Darin steckt auch ein großes Problem, denn Wohnen ist in München natürlich teurer als beispielsweise in Halle.
Ja. Und keine Unterkunft mehr, keine Heizung.
Also bei dem so Ansatz, den wir fahren, möchten wir auf jeden Fall als allererstes an die Bürokratie. Mhm. Wir möchten, dass es einen weniger großen bürokratischen Aufwand gibt, dass du nicht als Mensch, der sich gerade Sorgen um ganz anderes macht, auch noch irgendwie 10 Anträge ausfüllen musst und dann vielleicht einen Antrag vergisst und dir dann was gestrichen wird.
Ja.
Das ist der Ansatz, den wir fahren. Wenn am Ende sich dabei herausstellt, dass du, wenn du eine Wohnung bezahlen musst, wenn du deine Heizkosten bezahlen musst, wenn du dein Leben finanzieren musst und dazu noch 2 Kinder, die du finanzieren musst, dass du den Betrag X brauchst, dann solltest du zumindest den Betrag X, den du benötigst, um nicht unter die Armutsgrenze zu kommen, auch bekommen.
Du hast gerade gesagt.
Heißt, neben einem Fixbetrag für alle soll es dann doch noch die individuelle Prüfung geben, um Individualbedürfnissen gerecht zu werden, was wiederum ja dann die selbstverteufelte Bürokratie wieder neu schaffen würde.
Das Grundeinkommen ist ein fixer Betrag, 60% des Medianeinkommens. Und alle anderen Sachen?
Mindestens.
Und alle anderen bestehenden Sozialleistungen, wie beim Bürgergeld, Heizung, Unterkunft, fallen weg. Was ist mit den Bürgergeldempfängern, die halt dann effektiv viel weniger haben werden? Weil sie damit euer...
Es soll keiner weniger haben. Es ist...
Aber das wird doch so sein.
Ja, ich habe ja gerade gesagt, das ist die Grundlage, von der wir ausgehen, aber das wird natürlich auch angepasst. Also, wenn du zwei Kinder hast, dann hast du ein anderes Grundeinkommen, als wenn du, wenn du alleine bist. So.
Ja, aber wenn ich jetzt ein Alleinstehender in München bin.
Ja.
Wie viel denn eigentlich für Kinder? Auch das ist im Programm nicht ausbuchstabiert.
Und wird arbeitslos und müsste eigentlich Bürgergeld oder wie bei euch Grundeinkommen haben. Die Wohnung kostet aber schon 1.000 Euro. Mhm. Heizen kostet mir hier im Jahr auch nochmal 500 Euro. Mhm. Wenn ich jetzt dieses Armutsgrenzen-Ding von, weil aktuell glaube ich bei 1.200 Euro, euer Grundeinkommen bekommen würde, dann würde ich allein 1.000 Euro für die Miete zahlen müssen, weil das ja gestrichen, der Rest wird ja gestrichen laut euch. Das heißt, mir bleiben in dem Monat nur noch 200 Euro.
Und damit kannst du dein Leben nicht finanzieren. Nein, wir passen dieses Einkommen an. Du gehst von mindestens einem Betrag aus und es wird angepasst auf deine Lebensumstände. Ich weiß nicht, ob dann deine Wohnung in München, wenn die 1.000 Euro kostet, ob das dann die Wohnung ist, die dann mitfinanziert werden kann oder ob man sich dann umschauen muss. Klar, das ist eine Frage, das ist eine Herausforderung, die hast du.
Aber wenn man das individuell dann betrachten muss, brauchen wir dann nicht genau diese Bürokratie und Verwaltung wieder, die du kritisierst?
Wir verwalten uns gerade so krass selber. Stattdessen können wir natürlich darauf gucken, haben wir eine Individualbetrachtung? Ja, weil das ist ja derzeit nicht der Fall. Derzeit guckst du ja nicht individuell auf die Fälle drauf. Deswegen nein.
Ja, jeder Bürgergeldempfänger hat eine eigene Wohnung. Ja. Die kostet unterschiedlich. Das ist also immer was Individuelles.
Genau. Aber du guckst nicht auf die Lebensumstände. Du guckst nicht irgendwie, wie gehen wir mit jemandem um. So, wieso sind wir denn ständig in der Debatte, dass BürgergeldempfängerInnen diejenigen sind, die uns am meisten auf der Tasche liegen? So. Weil wir eine Politik haben, weil wir eine Opposition jetzt gerade noch haben, die theoretisch den Teufel aus diesen BürgergeldempfängerInnen macht. Und theoretisch willst du aber als Mensch, also wenn du jetzt Bürgergeldempfänger wärst, dann würdest du doch nicht dich zu Hause hinsetzen und sagen, oh, ich habe jetzt richtig Bock, mein Leben zu chillen und den ganzen Tag nur Fernseher zu gucken.
Richtig,
so.
Das ist eine geschwind kleine Minderheit beim Bürgergeldempfängen.
So, und deswegen gehen wir doch davon aus, oder deswegen können wir doch besten Gewissens davon ausgehen, dass du als Bürgerin oder Bürger dein Bestes geben wirst, nicht ein Leben in Armut, ein Leben irgendwie unter der Würde so zu führen. Und ne, du weißt, was ich meine.
Aber euer Konzept hört sich nach mehr Armut an.
Nee, das wird es auf keinen Fall sein.
Dann wollt ihr bei Rente.
Konzept Grundeinkommen. Einfach so in diesem komplizierten System, was schon heute nicht perfekt aufeinander abgestimmt ist und viele Probleme hat, zu sagen, machen wir alles weg, machen ein Grundeinkommen, einen Pauschalbetrag für alle, wissen aber nicht, wie hoch. Wir sagen, da muss immer 60% des Medianeinkommens betragen. Also permanent Druck von unten dann da drauf geben. Und der Mindestlohn soll auch bei 60% des Medianeinkommens liegen und auskommen, hat ganz viele Probleme. Aber zum Thema Mindestlohn können wir uns das Ganze nochmal von ihr selbst erklären lassen.
Ihr wollt auch eine dynamische Anpassung des Mindestlohns. Das heißt, ihr wollt zum Beispiel keine Mindestlohnkommission mehr. Die macht das ja aktuell. Wo drei Arbeitgeber und drei Arbeitnehmer sitzen und sich einigen müssen. Das wollt ihr nicht mehr?
Wir wollen die europäische Richtlinie mit umsetzen. Die besagt ja jetzt gerade, also die ist ja jetzt, glaube ich, gerade um die 14,50 Euro, 14,60 Euro. Und nach der wollen wir uns auch richten. Aber die soll progressiv sein. Das heißt, wenn die Lebenshaltungskosten steigen, soll auch dieser Mindestlohn immer mitsteigen können. Und dazu brauchst du dann keine Kommission mehr, die sich damit auseinandersetzt, sondern du sagst, okay, das wird angepasst. Lebenskosten steigen, Lohn steigt.
Nach der letzten Wahl hat ja die Ampel im Parlament beschlossen, dass der Mindestlohn auf 12 Euro angehoben wird. Seid ihr dagegen, dass das Parlament das einfach entscheidet? Dass die Lohnuntergrenze ist?
Also die 14,60 Euro, die jetzt gerade als EU-Richtlinie empfohlen werden, sind eine Grundlage, von der man erstmal ausgeht. Und wenn
also, wie eingangs erklärt, empfiehlt die EU-Mindestlohnrichtlinie keinen konkreten Betrag, sondern sie sagt nur, es muss armutsfest sein. Dafür gibt es eine gängige Definition, 60% des Medianlohns. Der würde dann bedeuten 14 Euro noch was im letzten Jahr, 15 Euro in diesem Jahr. Aber es gibt keinen konkreten Betrag, der sich daraus ergibt, ja, aus der Richtlinie selber. Es sei denn, man setzt die um. Und also kann man natürlich machen, ne? Einfach sagen, der Mindestlohn wird immer auf 60% des Medianeinkommens angepasst oder einmalig und dann mit der Inflation erhöht. So ist ja deren Logik, nicht jedes Jahr auf die 60%, sondern immer nur dann mit der Inflation ansteigen. Wenn allerdings die Löhne stärker steigen als die Inflation, haben wir irgendwann das Problem, dass er nicht mal 60% des Medianeinkommens entspricht. Aber ja, das wäre eine Verbesserung zu heute, ne? Zweifelsohne.
Wenn du dann weißt, okay, wir haben jetzt gerade eine andere, wir wissen jetzt gerade ganz akut, dass wir eigentlich eine andere Grundlage brauchen, wir wissen, dass sich das anpassen muss, dann musst du natürlich wieder höher gehen. Aber das sollte jetzt nicht...
Ich wollte wissen, warum ihr als Parlament, als Vertreter unseres Volkes, nicht einfach sagt, wir entscheiden, was die Untergrenze beim Arbeitslohn ist. Warum lasst ihr das quasi so ein...
Nee, du entscheidest die ja mit, aber du sagst, wir haben eine Richtlinie. Wir haben eine Richtlinie, nach der wir uns richten.
Ja. Warum richtet ihr euch nicht nach dem Volk? Könnt ihr da sagen?
Eine Richtlinie, naja, verstehe ich die Frage nicht. So, wir haben eine europäische Richtlinie,
ja,
die dir sagt, das ist der Mindestlohn, den du jetzt gerade zahlen solltest,
ja,
damit du ein Leben würde, dass du halt einen Mindestlohn zahlst, der sich auch rentiert, wenn du arbeitest.
Ja.
Und wir sagen, wir finden das gut, dass es diese Richtlinie gibt. Aber wenn wir feststellen, dass die Kosten sich erhöht haben, dass du höhere Lebenshaltungskosten hast, dass, keine Ahnung, du einfach einen höheren Lebensstandard auf einmal finanzieren musst, dann nicht einen Lebensstandard, dass du höhere Kosten einfach für dich hast, dass du dann auch einen höheren Betrag hast, den du zur Verfügung hast als Mindestlohn.
Aber die EU-Mindestlohnrichtlinie ist ja was Technokratisches. Das Parlament ist ja was Repräsentatives. Und die Leute könnten ja quasi sagen, wir als Volk, wir brauchen einen höheren Mindestlohn.
Muss aber real umsetzbar sein.
Naja, ich will.
Also diese Debatte, wo hören wir auf Technokraten und wo entscheiden wir selber mit gewählten Volksvertretern, zieht sich auch auf das Thema Haushalt durch, wie wir jetzt gleich sehen werden.
Ich will nur wissen, warum ihr das als Parlamentarier dann nicht machen wollt.
Ich würde nicht sagen, dass wir es nicht machen wollen.
Doch.
Nein.
Ihr wollt euch an die EU-Richtlinie halten.
Wir wollen uns an die EU-Richtlinie halten, aber da sind wir ja trotzdem nicht irgendwie, da sind wir ja nicht unfähig. Das heißt ja nicht, dass wir da drauf gucken und sagen, oh, die EU-Richtlinie sagt jetzt 14,60 Euro, dann können wir nichts mehr machen.
Schuldenbremse wollt ihr nicht abschaffen?
Wollen wir reformieren. Geht ja gar nicht.
Warum schafft ihr den nicht ab? Also für eine Reform braucht es genauso viele Mehrheiten wie für eine Abschaffung.
Ja. Kann man so oder so nennen. Ich glaube, eine reformierte Schuldenbremse, wie wir sie vorschlagen, also investieren in Digitalisierung, Infrastruktur, Bildung, das ist ja alles davon ausgenommen. Das sind ja Riesenbereiche.
Ihr fordert ja die Goldene Regel Plus, wie ihr das nennt, also zukunftsorientierte Nettoinvestition. Wie die Bereiche hast du gerade schon angezählt. Warum Nettoinvestition und nicht Brutto?
Weiß ich nicht, warum das da so drin steht.
Weil bei Nettoinvestitionen, wenn man sagt, okay, wir müssen jetzt dieses Jahr 80 Milliarden Euro investieren, brutto, dann gehen aber die ganzen Abschreibungen, die wir quasi in den letzten Jahren schon durch Investitionen getätigt haben, ab.
Ja, also es wird ja immer geguckt, was investieren wir dieses Jahr neu? 80 Milliarden beispielsweise. Minus Abschreibungen bedeutet Wertverfall auf die bestehende Infrastruktur, denn die Brücke, die wir in der Vergangenheit gebaut haben, die verliert ja jedes Jahr an Wert und die Straße und alles andere an Infrastruktur. Und daraus ergeben sich Nettoinvestitionen. Die Nettoinvestitionen waren in manchen Jahren in der Vergangenheit sogar negativ, meistens aber für den Bund kleine einstellige positive Beträge, in den Kommunen meistens negativ. Für den Bund kleine einstellige Milliardenbeträge. Ja? 2 Milliarden, 3 Milliarden, irgendwie sowas. Also nicht viel im Vergleich zu den Bruttoinvestitionen. Wenn man sagt, wir klammern das von der Schuldenbremse aus, haben wir 3 Milliarden gewonnen oder 5 Milliarden gewonnen. Wenn wir sagen, wir klammern die Bruttoinvestitionen aus, haben wir 80 Milliarden gewonnen.
Das wären aktuell nur ein paar Milliarden. Wir brauchen aber hunderte Milliarden die nächsten Jahre. Damit kommt ihr mit eurer neuen reformierten Schuldenbremse ja nicht weit. Warum nicht Bruttoinvestitionen? So wie die alte Schuldenregel das war.
Muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, warum da netto oder brutto steht, aber uns ist auf jeden Fall bewusst, dass es jetzt nicht mehr geht, dass wir uns keine Schuldenbremse leisten können jetzt gerade, dass wir investieren müssen in eine Zukunft.
Ja, aber wenn wir nur bei Nettoinvestitionen bleiben, dann ist das ja nur minimal mehr, mhm, als was wir jetzt mit der Schuldenbremse haben. Hat so ein bisschen CDU-Touch.
Mhm, okay.
Und ihr wollt...
Sie sagt okay und lacht, als wäre das kein wichtiges Thema. Ja, also ich meine, wenn man ja was umsetzen will in Sachen Digitalisierung und Bildung, wo die sagen, das sind denen wichtige Themen, ja, da muss man ja die Mittel dafür haben. Und dann einfach zu sagen, oh, brutto, netto, weiß ich nicht, was die Begriffe da sollen, weiß ich nicht, was sie bedeuten, ja, aber wir wollen auf jeden Fall die Schuldenbremse weg, ist so ein bisschen, das zieht sich so ein bisschen durch das ganze Interview auch und durch das ganze Wahlprogramm auch. Ja, wir haben da irgendwie eine Idee und wollen es vereinfachen und schlanken und progressiv machen, ja. Aber so richtig, wie genau und was die Begriffe dazu bedeuten und wie auch das zusammenpasst, sagt man dann wiederum nicht. Ja? Also find ich irgendwie schräg. So ein anderes Beispiel aus deren Wahlprogramm ist, was auch nicht zusammenpasst, eine Reform bei der Mehrwertsteuer zu wollen, nämlich die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel wie Brot, Obst und Gemüse auf null zu senken, also zu streichen, was erstmal gut ist, ein gerechter Vorschlag ist, aber dann dazu zu schreiben, das wollen wir gegenfinanzieren mit einer Reform der Erbschaftssteuer. Die Mehrwertsteuer ist aber eine Gemeinschaftssteuer. Die Mehrwertsteuer landet sowohl in den Bundes-, also in den Ländern, als auch in Kommunalhaushalten. Wenn man jetzt sagt, das finanzieren wir gegen mit der Erbschaftssteuer, die nur in die Länderhaushalte fließt, ist das wieder so, da bringt man zwei Sachen zusammen, die klar erstmal so oberflächlich zusammenpassen, aber wenn man dann genau hinschaut, eben gar nicht zusammenpassen.
Das fand ich noch krasser. Beim Haushalt ein unabhängiges Gremium. Mhm. Das heißt, es wird ein Rat aus Fachleuten eingerichtet, der die geplanten Ausgaben bewertet und sicherstellt, dass sie tatsächlich in zukunftsorientierte Investitionen fließen. Mhm. Jetzt ist der Haushalt, also einen Haushalt zu machen, die Königsdisziplin des Parlaments. Mhm. Die wollt ihr abgeben?
Nein. Am Ende entscheidet ja immer noch das Parlament, aber auf der Basis der evidenzbasierten Politik ist unser Ansatz, dass wir Expertinnen und Experten mit einbeziehen, sodass nicht am Ende Parlamentarier, die vielleicht ganz andere Interessen haben, die auch gar nicht repräsentativ sind, gerade für unsere Bevölkerung.
Die Parlamentarier.
Aber ich meine, also Parlamentarier sind ja demokratisch gewählt mit der Absicht, dass sie eben die Bevölkerung repräsentieren. Und jetzt kann man sagen, es ist nicht die perfekte Repräsentation. Da gibt es gute Argumente vielleicht dafür. Aber es ist nun mal die bestmögliche. Zu behaupten, Experten würden das besser repräsentieren als gewählte Parlamentarier, ist ein schwieriges Argument.
Das sind die Repräsentanten.
Ja, die sind die Repräsentanten, die aber die sind am Ende nicht. Die sind am Ende aber trotzdem nicht repräsentativ in dem Sinne. Ich meine, jetzt haben wir wie viele alte Männer, aber jetzt haben wir super viele ältere Herren im Bundestag sitzen. Jetzt diese Legislatur ist es noch ganz gut, aber die Prognosen für die nächste Legislaturperiode sehen nicht besser, also sehen nicht gut aus. So, und dann sollen die entscheiden, in was investiert wird. Und sorry, wenn ich das jetzt so drastisch sage, aber ich glaube, da ist das Interesse vielleicht dann noch höher an Friedhofsgestaltung als an einer zukunftsfähigen Bildung.
Wahrscheinlich.
Oder an einer guten Ausstattung von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten auf dem Land. Weißt du?
Aber
deswegen brauchen wir...
Aber ihr wollt ein unabhängiges Gremium, das die Ausgaben bewertet. Also ein unabhängiges Gremium heißt ja aber... Ja, das heißt Technokraten.
Wir brauchen Expertinnen und Experten, die aus den verschiedenen Sektoren kommen und sagen, beispielsweise aus der Bildung, und sagen, hey, das ist was, wo wir jetzt reingehen müssen. Wir brauchen Investitionen da rein. Wir wissen, wie es ist. Wir kennen das, weil wir jeden Tag sehen, wie es funktioniert und wie es nicht funktioniert. Statt dass wir einen Parlamentarier, Parlamentarierin haben, die sagt, ah ja, okay, ich habe das Gefühl, wir sollten in die Richtung denken.
Also passiert es ja nicht. Es ist ja keine Gefühlssache. Zudem gibt es also zu jedem Gesetz, was beschlossen wird, insbesondere zum Haushaltsgesetz, Anhörungen. Ja, da werden die ganzen Verbände, Gewerkschaften, dann die entsprechenden Arbeitgeberverbände, die schreiben dazu Briefe, die schreiben, wie viel Bedarfe sie haben. Die sagen in Anhörungen, tragen die vor, warum die für XYZ mehr brauchen. Ja, also wenn man irgendwie keine Ahnung, mehr Gelder einplanen für den Zoll oder weniger. Dann kommt zum Beispiel die Zollgewerkschaft und sagt, in den meisten Fällen, das ist viel zu wenig, weil wir haben XYZ-Bedarfe und so. Also diese ganzen Informations- und Beratungsprozess, den gibt es ja schon. Natürlich ist der interessengetrieben, aber Interessen daraus zu halten, geht ja nun mal gar nicht. Und es gibt ja nicht die wissenschaftliche Lösung für Prioritäten und Abwägungsprozesse. Die können ja nur repräsentativ entschieden werden, nicht wissenschaftlich. Klar kann man sagen, die Ausgaben für beispielsweise Klimaschutz sind zu gering, um ein wissenschaftlich fundiertes und gesetztes Klimaziel, ein wissenschaftlich fundiertes, aber politisch gesetztes Klimaziel zu erreichen. Ja, das stimmt. Ja. Aber das kann man ja nicht durch den ganzen Haushalt ausweiten.
Oh, das passt gut zu unserer Ideologie.
Ihr wollt Technokraten haben, die sicherstellen, dass die Ausgaben nicht in irgendwie in die falsche Richtung gehen. Das ist nichts anderes als eine Technokratie. Wenn wir davon ausgehen, dass ein Haushalt das die Königsdisziplin im Parlament ist.
Ja.
Ihr gebt quasi eure Königsdisziplin in die Hände von Technokraten.
Und misstraut ja sich selbst. Also sie würde ja sich selbst als Parlamentarierin damit misstrauen.
Guck mal, wenn du in Verhandlungen sitzt, wenn du beispielsweise verhandelst über, ich sag mal, eine Digitalisierung oder und du hast so einen ganzen Haushaltstopf und dann verhandelst du und weißt, hier ist Digitalisierung, da sind Jugendzentren. Dann sagt doch jeder, inklusive mir, klar, wir investieren in das Jugendzentrum. Obwohl wir eigentlich wissen, dass wenn wir nicht besser in unserer digitalen Infrastruktur klarkommen, wenn wir nicht da rein investieren, dass wir dann in 5 Jahren, in 10 Jahren, wir haben einen krassen Fachkräftemangel, der auf uns zukommt, dass wir dann Riesenprobleme haben. Das heißt, meine emotionale Entscheidung wäre in dem Fall, wenn du mir jetzt this or that sagen würdest.
Warum unterstellt sie, dass alle Parlamentarier emotionale Entscheidungen treffen würden?
Würde ich immer sagen, lass in die soziale Arbeit rein investieren. Mhm. Wenn du Expertinnen und Experten hast, die in einem Gremium zusammensitzen und sagen, wir wägen das gemeinsam ab und geben euch dann einen ganzheitlichen, ausgewogenen, durchdachten Vorschlag mit rein, wo die Investitionen jetzt gerade Sinn machen, dann bin ich da ehrlich gesagt ganz froh drüber. Vor allem, wenn ich mir jetzt gerade angucke, wie sich, wie gesagt, ein Bundestag aufstellen könnte.
Aber du bist Parlamentarierin.
Ja.
Die größte Macht der Parlamentarierin ist, den Haushalt mitzubeschließen.
Ich beschließe den ja am Ende auch, der muss ja beschlossen werden.
Ja, aber du willst es den Technokraten erstmal zur Bewertung übergeben, die das sicherstellen, dass da nicht die doofen Ausgaben sind.
Es kommt ja
dann auch auf diese Technokraten an, wie die drauf sind.
Klar,
es gibt ja verschiedene Experten.
Klar, da musst du auch immer gucken, was für Experten und Experten du dazu holst. Du holst ja auch nicht nur eine Person dazu, sondern wahrscheinlich eher eine diversere Gruppe. Darauf musst du achten, klar. Aber ich bin ehrlich gesagt, ich würde mir wünschen, dass wir mehr Entscheidungen so treffen, dass wir viel mehr darauf gucken, was sind denn die wissenschaftlichen Grundlagen? Als dass wir abhängig davon sind, wie das Bauchgefühl entscheidet.
Aber
das verkennt ehrlicherweise auch total, wie unterschiedlich die Wissenschaftler in Sachen Haushaltspolitik sich aufstellen. Ja, wenn wir schon im Rat der Wirtschaftsweisen das sehen, der auch ideologisch nicht gleich besetzt ist, ein Gewerkschaftsvertreter und tendenziell eine Mehrheit Richtung Arbeitgeber, oder die gesamte Wissenschaft mal nehmen, die ganze Zunft der Ökonomen. Natürlich gibt es da überall auch Interessen und da gibt es auch Ideologie und die sind in ganz vielen Sachen schon ökonomisch nicht uneinig. Da gibt es nicht die neutrale Expertise, den perfekten Technokraten oder die perfekten Technokraten, die dann noch im Sinne des Gemeinwohls, ja, die perfekte Entscheidung treffen. Und im Sinne des Gemeinwohls ist eben bei den Sachen, die sie erklärt hat, also ich nehme jetzt mal einfach ihr Beispiel, Friedhofgestaltung versus Jugendzentrum, auch nicht trivial, ja. Also ganz schwierige Repräsentationsprozesse, die man mit ein bisschen Technokratie auch nicht so einfach lösen kann. Und das, finde ich, hat sich so ein bisschen durchgezogen durch das ganze Interview, dass die Konzepte also erstmal einen progressiven Touch haben, dass sie einen guten Ausgangsgedanken haben, ja, vereinfachen, Bürokratie abbauen, Gerechtigkeit schaffen, aber nicht zu Ende gedacht sind, nicht mit Zahlen hinterlegt sind, nicht die Konzepte dazu nicht passen, die Spitzenkandidatin nicht weiß, wie die Konzepte aussehen, was der jeweilige Hintergrund dazu ist und so weiter. Und das macht das Interview insgesamt also ich sag mal, das war jetzt nicht die beste Werbung für das Volt als Partei und das Volt-Programm. Ja? Wobei auch das Programm echt dünn ist, wenn man da reinguckt, insbesondere zum Thema Steuern. Krass ist, dass sie damit bei der Europawahl ja gerade bei jungen Leuten extrem gezogen haben. Wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, 9% der Stimmen der Jugend geholt. Das ist also klar, ne, das, was sie hier ausdrücken und ja auch also als junge Frau repräsentieren wollt, lila, moderne Themen, Europa etc. Das ist anders als die CDU, die dann eher ältere Leute anspricht. Das ist ja auch okay so und es ist ja auch gut so und es ist auch gut für unsere Demokratie, dass es dieses Angebot gibt. Ob das dann wirklich die besten Lösungen auch für die Jugend und die Probleme der Jugend sind, muss jeder von euch natürlich selbst entscheiden und kann es vielleicht anhand dieses Interviews sogar jetzt noch informierter entscheiden als mit Blick auf nur Aussagen in den Wahl-O-Maten oder sonst was. Ja, damit haben wir die Themen der Woche besprochen. Ich möchte euch nochmal hinweisen auf das Interview mit Bundeskanzler Olaf Scholz am kommenden Freitag um 9 Uhr und am heutigen Montagmorgen war schon zu Gast die BSW-Spitzenkandidatin Sarah Wagenknecht. Jetzt zum Abschluss schauen wir nochmal auf die Fragen, die ihr eingereicht hattet beim letzten Mal. Gehen wir mal schnell durch. Also es gab die Frage, würden 0% Mehrwertsteuer auf Lebensmittel, in Klammern Vorschlag von den Linken, sich auch positiv in der Gastro, im Schulcatering etc. auswirken? Nee, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also Mehrwertsteuer auf Lebensmittel, ganz konkret 0% geht nur auf Grundnahrungsmittel, nicht auf alle Lebensmittel. Das sieht die EU-Mehrwertsteuersystemrichtlinie so vor. Bedeutet, ich kaufe Brot, Butter, Brokkoli, Milch, Joghurt etc. im Supermarkt. Ja. In der Gastro gibt es unterschiedliche Steuersätze, je nachdem, ob man vor Ort ist oder mitnimmt. Wenn man mitnimmt, 7%, also den Burger to go ist 7%, den Burger, den man da isst, ist 19%. Das sind andere Entscheidungen und daran, an dieser Mehrwertsteuer hängt auch das Schulcatering dann entsprechend. Die Mehrwertsteuer in der Gastro will die CDU beispielsweise, war auch Teil des TV-Duells, auf 7% wieder reduzieren. Sie war lange Zeit während Corona auf 7% reduziert, bis letztes Jahr meine ich. Oder war es 2023, also 23 oder 24. Olaf Scholz hatte in der letzten Wahlarena versprochen, das auch nie wieder rückgängig zu machen, also nie wieder anzuheben. Das Versprochen hat er gebrochen und ist doch angehoben. Ja, so viel dazu. Sind auf jeden Fall zwei Paar Schuhe. Welche Themen sollten deiner Meinung nach linkere Parteien wie SPD und Grüne im Moment bringen? Ich habe das Gefühl, die können gerade sagen, was sie wollen, kriegen trotzdem keine Prozentpunkte dazu. Ja, spätestens seit den letzten zwei Wochen ist das Migrationsthema eben das, was alles überschattet. Ich sag mal so viel, ich halte es für einen Fehler, dass das Themensetting, die Themenagenda der konservativen und rechteren Parteien, AfD, CDU, FDP zu übernehmen, sich aufschwatzen zu lassen, dass das Migrationsthema das Thema Nummer eins ist. Noch mehr als Migration ist ja im Moment nur Asyl, 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 sondern andere Punkte zu setzen. Insbesondere die AfD muss man mal dazu befragen. Ich hoffe, das passiert jetzt in den Wahlrunden demnächst. Was eigentlich deren Plan zum Thema Rente ist, deren Plan zum Thema Sozialsystem ist, deren Plan ist zum Thema Mindestlohn. Denn damit kriegt man sie viel besser gestellt, weil die Asyldebatte wird ohnehin nicht rational geführt, sondern nur mit emotionalen Punkten. Ja, und dann, glaube ich, ist, wenn man mal guckt, was die Leute beschäftigt, ist bezahlbares Leben tatsächlich eines der wichtigsten Themen. Dazu braucht es konkrete Vorschläge. SPD zum Beispiel mit der Mehrwertsteuersenkung von 7% auf 5% auf Grundnahrungsmittel, an Anspielung auf die Frage davor, vielleicht zu wenig. Ja, vielleicht wäre eben es besser gewesen, von den Linken abzuschreiben und da auch auf Null zu gehen, damit man spürbar etwas verändert. Kannst du erläutern, wie Fachkräftemangel und Personalabbau zusammenpassen? Ist Fachkräftemangel nur ein Mangel an Billiglohnkräften oder eine Weigerung an Fortbildung? Also Fachkräftemangel und Personalabbau passen natürlich zusammen, weil allgemeiner Personalabbau findet ja erstmal dann statt, wenn die Unternehmen zu wenig zu tun haben. Also wenn die Wirtschaft nicht läuft, wenn die Auftragsbücher nicht voll sind. Und trotzdem können die Probleme haben, gewisse Engpassberufe nachzubesetzen. Fachkräftemangel ist übrigens sehr häufig auch im öffentlichen Bereich. Lehrer, Pfleger, Erzieher. Ja. Und da haben wir das Problem, dass die Preise ja sich, oder die Löhne sich nicht am Markt bilden, sonst würden wahrscheinlich die Löhne noch und die Arbeitsbedingungen sich deutlich verbessern und damit der Mangel behoben werden. Wenn man sich anguckt, also als IT-Fachkraft kann man gut verdienen oder als Ingenieur beispielsweise, das sind Engpassberufe in der Privatwirtschaft, da sind die Löhne entsprechend gut, um eben die Jobs attraktiv zu machen. Was nicht zusammenpasst, ist Personalabbau und das Klagen nach allgemeinen Arbeitskräftemangel. Also Fachkräftemangel kann trotzdem koexistieren. Bedeutet einfach nur, ich habe nicht die richtigen Leute für spezielle Berufe, die eine spezielle Qualifikation erfordern und die Leute nicht am richtigen Ort. Der Job passt nicht zu deren Lebensvorstellungen, Alltag, Familienrealität, all das. Ja. Das Klagen von der Arbeitgeberseite ist aber sehr häufig ein Klagen nach Hof. Ich habe zu wenig Billiglohnkräfte, das stimmt schon. Und die letzte Frage, was genau an dem Dienstwagenprivileg ist eigentlich klimaschädlich? Ich verstehe es so, dass es nur eine Pauschalbesteuerung ist und wenn man das abschafft, dann muss Fahrtenbuch geführt werden. Also, Dienstwagenprivileg bedeutet, dass ist eine pauschale Versteuerung ist für einen Vorteil, einen Dienstwagen zu Gewerbekonditionen privat auch zu nutzen. Man könnte auch statt eben 1% des Bruttolistenpreises als quasi fiktives Einkommen, als geldwerten Vorteil zu versteuern im Jahr, jedes Jahr, könnte man auch sagen, man führt Fahrtenbuch und nimmt ganz genau quasi auf, welche Kosten sind einem für welche Wege entstanden. Die Pauschalierung von 1% ist trotzdem ein Privileg und ein Vorteil, weil das häufig dazu führt, dass es immer noch günstiger ist, als eben einen solchen Wagen, also den Dienstwagen privat zu nutzen, bringt Vorteile, die eben mit dieser 1% Pauschale zu günstig bewertet werden. Man kann ja die Pauschale auch verändern, zum Beispiel anpassen. Es fordern auch viele Umweltverbände auf dann 1,5, 1,75, 2%, je nachdem. Ja, dann hätte man trotzdem die Möglichkeit geschaffen, dass nicht jeder Fahrtenbuch führen muss. Das muss man eben austarieren. Aber das ist quasi das klimaschädliche Privileg dahinter, dass man es Dienstwagenfahrern ermöglicht, Privatwege günstiger zurückzulegen als Leute mit ihrem privaten PKW. Ja. Vielen Dank für eure Fragen. Wenn ihr Fragen habt zu dieser Sendung, dann haut die unter dieses Video. Ich greife dann einige davon beim nächsten Video auf. Das gibt es am Montag, den 17. Februar. Eine Woche, das letzte Wirtschaftsbriefing vor der Wahl. Ja, genau. Ich freue mich drauf. Wenn euch das Briefing wieder gefallen hat, freue ich mich. Wenn ihr überlegt, jung und naiv finanziell zu unterstützen, sofern es euch möglich ist. Wie das geht, seht ihr jetzt gleich nochmal eingeblendet oder unten in der Videobeschreibung. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr den Kanal abonniert und die Folgen weiter empfiehlt. Danke für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bis nächste Woche. Und wer jung und naiv im letzten Monat unterstützt habt, seht ihr jetzt gleich im Abspann. Haltet die Ohren steif. Macht's gut. Ciao, ciao.